Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Serienjunkies Podcasts. Heute zur dritten Episode der zweiten Staffel von House of the Dragon, die den schönen Titel Die brennende Mühle trägt. Ich trage den Titel Bjarne, oder ich heiße Bjarne und bin heute euer Moderator wieder. Und ich habe in der Leitung auch die liebe Hanna dabei. Hallo.
Moin, moin.
Und natürlich den lieben Adam, unseren neuen Westeros-Experten. Grüß dich.
Ahoi, hoi. Auch bekannt als Ulf ab sofort. Ulf Arndt.
Ulf Arndt, ja. Klingt ganz gut. Du Adam, du hast letzte Woche noch ein paar Fragen gehabt. Ich habe die für dich nochmal nachrecherchiert. Es geht einerseits natürlich um Daeryn, den dritten Sohn von Alicent, den wir bisher nicht gesehen haben, der da irgendwo in Old Town unterwegs sein soll und vielleicht auch noch einen Drachen hat. Du hast ja überlegt, ob der diese Staffel noch auftaucht und vielleicht gecastet ist. Kann ich jetzt beantworten? Nein, der Showrunner hat bisher noch niemanden dafür verpflichtet.
Ach so, okay. Mhm.
Genau, die andere Sache war ja das mit den essbaren Dracheneiern, falls du dich erinnerst.
Ja, richtig.
Das hat dich sehr beschäftigt.
Danke für diese Recherche.
Boah, ich bin tief reingegangen nochmal. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Hannah hat ja auch schon angedeutet, dass es da noch diesen drachenfressenden Drachen namens Cannibal gibt. Das ist tatsächlich, was ich jetzt so in der George R. R. Martin Lore nochmal nachgeschaut habe, der einzige, der auch Dracheneier mal vernascht hier und da. Aber Menschen okay. Tun das wirklich nicht, weil einfach dann zu kostbar, wie Hannah auch gesagt hatte.
Dann gibt's eine große Marktlücke in Westeros für Drachenüberraschungseier, würde ich mal sagen. Und das würde ich dann mal beim nächsten Höhle der Drachen-Pitch dann pitchen wahrscheinlich.
Und was ist dann da drin in dem Ei?
Ja. Oysters, Clams und Cockles.
Oh, da habe ich auch lange nicht mehr drüber nachgedacht. Stimmt.
Ja, wir haben wieder eine sehr, sehr volle Folge vor uns. 66 Minuten, mal wieder Überlänge. Also die Showrunner haben gesagt, sie haben diese Staffel nur 8 Folgen statt 10, weil einfach anscheinend nicht genug Material da ist. Aber stattdessen sind die Folgen jetzt alle pickepacke voll. Kann man weiterhin drüber streiten. Habt ihr noch irgendwas fürs Vorgeplänkel oder wollen wir direkt einsteigen?
Steigt direkt ein.
Jo. Hanna, dann gebe ich direkt an dich das Intro.
Jep, jep. Oh, ich war super glücklich. Also, Folge begann und wir sehen 2 Änderungen, habe ich zumindest gesehen. Vielleicht waren es auch mehrere. Aber wir sehen den kleinen Jaehaerys, wie er sozusagen genäht wird, mehr oder weniger, beziehungsweise der Kopf abgehackt wird, wie auch immer wir es interpretieren mit den Fäden. Und wir sehen die Ratcatcher, die aufgehängt sind und das Blut, was dann sozusagen ins Logo House of the Dragon fließt. Und ich bin glücklich. Genau so habe ich es mir erhofft und ich wünsche es mir jede Folge. Vielleicht können wir jetzt, ich weiß nicht, die Burning Mill sogar sehen? Na, wer weiß.
Ja. Kurze Frage aber zu dem Vorspann. Ist er jetzt dadurch länger geworden oder hat er andere Sachen verdrängt oder ist es einfach noch zusätzlich da? Wie ist es? Also ich bin ja nicht so der aufmerksame Vorspanngucker, weil mir manches darüber über den Kopf hinweg geht. Aber ist es denn jetzt einfach so, ist irgendwas weggefallen stattdessen?
Also ich glaube, sorry Björn, wenn ich da immer vorgreifen kann, wie auch bei Game of Thrones, dass sie versuchen, die Länge immer gleich zu belassen, gerade auch wegen der Musik. Und ja, dass sie dann einfach vorher ein paar Szenen vielleicht kürzen. Okay. Ich fand jetzt interessanterweise, passt das fast besser im Flow als vorher. Was auch immer sie vielleicht kürzer gemacht haben, würde ich vermuten. Oder ist wirklich was weggefallen? Das war eine gute Frage.
Ja, ist wirklich eine gute Frage. Hatten wir nicht in der ersten Staffel eine Zuschrift auch beim Podcast, wo jemand wirklich die musikalischen Takte durchgezählt hat und bewiesen hat, dass es eine Sekunde kürzer ist? Vielleicht kann sich die Person diesbezüglich nochmal äußern. Das wäre sehr cool. Ich habe aber auch noch eine ganz gute Begründung gesehen, die so ein bisschen vielleicht unseren Kummer der Vorwoche, dass dort Blood and Cheese noch nicht im Vorspann war, aufgreift. Das war ja nämlich so, dass wir diesen angenähten Kopf von dem kleinen Prinzen erst in der Folge gesehen haben. Und es wäre ein bisschen doof gewesen, wenn sie dieses Bild im Vorspann schon vorweggegriffen hätten. Also das hat mir im Nachhinein hat das ganz gut das erklärt.
Das verstehe ich, aber man hätte ja eine andere Szene nehmen können. Aus der ersten Folge.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich fand es aber natürlich super cool, wie diese animierte Naht da jetzt über den Hals geht. Also es war natürlich einfach Chefskiss perfekt. Dafür ist dieser Teppich dann wirklich perfekt für so ein Bild.
Und es kommt ja auch fast wieder so in dieser Folge nochmal vor, dieses Bild.
Ja, stimmt, genau. Oh ja, da kommen wir später noch dazu. Ja, aber ich denke, genau, Intro, check, wir haben endlich eine Erweiterung und ich könnte mir wirklich, wie du sagtest, auch eine brennende Mühle ikonisch sehr gut vorstellen, was da noch dazukommen kann und noch viele andere Dinge, diese Staffel. Aber dann beginnen wir ja auch wirklich in der Folge mit einem, ja, kann man es Cold Open nennen? Wir sind mitten in Westeros irgendwo unterwegs, müssen uns erstmal zurechtfinden. Wir treffen nämlich die Familien Bracken und Blackwoods. Und Hannah, da haben wir auch in der ersten Staffel schon mal eine kleine Andeutung gesehen, was dafür, böses Blut zwischen diesen beiden Westeros-Clans herrscht. Da gab es ja diesen kleinen Streit vor Rhaenyras Augen. Kannst du uns mal vielleicht abholen, was da genau passiert?
Genau, wir erinnern uns, ich musste auch dran denken, wir waren in Storm's End, ne? Das war die junge Rhaenyra, die sozusagen auf ihrer Braut, wie haben wir es genannt, Brautour war oder sowas. Ja. Und dort ja der kleine, ich glaube, es war der kleine Blackwood, ne? Der dann in Anführungsstrichen gemobbt wurde vom Bracken und dann ihn ja auch erschlägt, auch mit dem Schwert, glaube ich, tötet, ne? So war das. Mhm. Also wir haben von dieser Fehde ja auch schon öfter gehört, es wurde oft auch Bezug genommen in den verschiedenen kleinen Räten oder Councils. Und jetzt sind wir auf diesem großen Gebiet, mehr oder weniger Land. Es geht auch wohl um Land unter anderem. So genau, worum der Streit da geht, weiß man ja gar nicht so richtig. Und es ist so irgendwie so das Typische, ne? Also ich meine, zwei kleine Grüppchen von Brackens und Blackwoods. Am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, der Bracken-Leader wäre eine Frau. Ging es euch auch so?
Er hatte ein sehr zartes Gesicht, das stimmt.
Da war ich kurz ein bisschen verwirrt und ich finde auch ganz gut, also wir erfahren auch in dem Text, dass die Blackwoods werden bezichtigt natürlich jetzt der Babe-Killerin und Kinslayerin zu folgen, Rhaenyra. Also wir haben schon gemerkt, dass die PR, sag ich mal, die Sir Otto da irgendwie durch die Lande geschickt hat, auf jeden Fall gewirkt hat, dass also die Anhänger von Rhaenyra, dass ihnen das vorgeworfen wird, dass sie also den kleinen Daenerys hat umbringen lassen. Und ja, es kommt zum Disput. Beide Parteien sind ziemlich aggro. Ich würde jetzt auch sagen, dass auch die Blackwoods, wo man ja immer denkt, das sind vielleicht die Guten, gar nicht so gut sind. Die sind auch ziemlich mobbig, in Anführungsstrichen. Und dann ist halt der harte Cut zu diesem Riesenfeld von Leichen. Und ich finde, es waren wirklich auch extrem viele Leichen und auch sehr brutal, auch mit dem toten Bracken-Jüngling dann auch aufgespießt mit einem Schwert. Und im Hintergrund sehen wir halt die drehende, brennende Mühle.
Adam, hättest du gern die Schlacht an sich auch gesehen? Oder war das für dich dieser Cut okay?
Ich war total lost bei dieser Szene, muss ich sagen. Also ich hatte keine Ahnung, wer ist, was das überhaupt sollte. Deswegen, ja, gib mir ein bisschen von der Schlacht, glaube ich, damit ich überhaupt irgendwas verstehe hier.
Aber konntest du dich grob erinnern an den Disput der beiden? Also Blackwood schon mal gehört, okay, jetzt in den Königslanden bricht auch der Krieg sozusagen aus unter den Parteien, die eigentlich irgendwie schon ewig verfeindet sind und das jetzt natürlich auch zum Anlass nutzen, da noch tiefer reinzugehen.
Habe ich alles verdrängt oder irgendwie vergessen, glaube ich, tatsächlich.
Ja, ich glaube, es ist wirklich auch eine etwas sperrige Szene, wenn man nicht ein bisschen Buchwissen auch dabei hat. Aber ich glaube, es soll uns einfach auch ausdrücken, die Spannungen in Westeros, überall, wo man hinschaut, besonders in den Flusslanden, den Riverlands, sind schon ziemlich stark. Und dieser Krieg, ja, da reicht jetzt der kleinste Funke, um dieses Pulverfass wirklich losgehen zu lassen. Und dann wird ja auch in dem Grünen Rat in King's Landing von Aegon auch schon diskutiert, ob man das jetzt eigentlich wirklich schon als erste Schlacht verbuchen kann oder nicht. Wollen wir noch kurz bei der brennenden Mühle bleiben oder ist es okay, wenn wir nach King's Landing springen?
Gerne King's Landing.
Dann erzähl doch mal, Hannah.
Oh je, ich überlege gerade. Ich glaube, es beginnt in King's Landing mit so einem sehr schönen, mit einer sehr schönen Szene aus Sir Criston, wie er so ein bisschen, ich weiß gar nicht, in sich geht oder Angst hat. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte es fast so gelesen, als ob er jetzt auch sich sehr unwohl fühlt, wo er jetzt der Hand of the King ist oder die Hand des Königs ist. Er hat zwar ein schönes neues Schmuckstück, was seine Rüstung da mit sehr vielen Händen irgendwie beschmückt. Aber wir sehen, finde ich, förmlich auch in seinem Gesicht, dass er wirklich, also in Anführungsstrichen, da völlig fehl am Platz ist, deplatziert, hoch 10. Er hat eine neue Frisur, die, finde ich, sehr, sehr hässlich ist.
Agreed.
Und genau, dann kommen wir in den Council und Aegon genau sagt, das ist jetzt irgendwie die erste Schlacht, die wir gewonnen haben, das ist was Gutes und wir merken so ein bisschen, ich finde, das ist auch irgendwie der Council, die Council sind ja fast gleich, also wir sehen den Kleinrat hier und den Black Council in Dragonstone, heißt der so? Nee, heißt der Black Council? Ich glaube, ne?
Ich würde den Black Council nennen, ja.
Und das ist ja immer, man hat immer das Gefühl, da sind irgendwie sitzen irgendwelche Männer, die Bock auf Krieg haben, weil sie es irgendwie selber gefühlt noch nie erlebt haben. Ne? Das denke ich ja immer. Das sind alles Lords, in Anführungsstrichen Maester, die da irgendwie sitzen. Und obwohl der Maester, den können wir mal in Klammern setzen. Aber alles steht auf Krieg. Und Sir Criston hat, glaube ich, so würde ich das interpretieren, auch Bock, in Anführungsstrichen, rauszureiten und weg von King's Landing zu kommen, damit er nicht mehr mit hier Handarbeiten, sag ich mal, zu tun bekommt.
Alicent ist ja auch recht gemein, wie sie gleich am Anfang dort stichelt und sagt, oh, there is a certain lack of intelligence since my father left. Schöne Spitze auch gleich gegen ihn. Da werden jetzt aber im Rat auch wieder ganz schön viele Namen durcheinander geworfen. Ne? Also es gibt dort den Grover Tully, der ja auf Deutsch den schönen Namen Groby Tully hat. Also George R. R. Martin hat ja das Haus Tully nach der Sesamstraße benannt. Es gibt auch Elmo und Kermit. Ja, tatsächlich. So, Adam, du so ein bisschen als noch Outsider, obwohl wir gerade schon im Vorgespräch gemerkt haben, deine Entwicklung ist so stark, dass du am Ende der Staffel, glaube ich, der größte Experte von uns allen sein wirst. Aber was ist so deine Outsider-Perspektive, was man jetzt so an wichtigen Infos aus diesem Rat mit rausnehmen sollte? Was wurde da besprochen?
Also ich glaube, Alicent wollte ja ein bisschen warten und aufbauen, ne? Und hier der Cole wollte direkt rausreiten, weil er halt Bock hat. Das war so mein Dings daraus. Und ja, ich weiß es nicht. Sie ist so ein bisschen allein auf weiter Flur und der König, der ja auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen mad, weil ich glaube, das war ja auch für einen anderen wahrscheinlich eher dann die Bezeichnung, aber der möchte ja auch seine Retaliation quasi nehmen, denke ich mir. Und da ist er bei Cole an der richtigen Adresse und ist halt die Frage, wir sehen ja später auch noch so die Sache von wegen, macht man jetzt eine friedliche Lösung oder geht man all out war? Und da gibt's ja dann auch verschiedene Abstufungen von dieser ganzen Angelegenheit. Ich weiß jetzt überhaupt gar nicht, waren jetzt im Rat neue Mitglieder im Vergleich zur letzten Staffel? Mir kommt so vor, als würden die episodlich wechseln. Oder sind es immer noch die gleichen Nasen, die wir schon beim letzten Mal gesehen hatten?
Es sind die gleichen wie beim letzten Mal. Also im Lauf der ersten Staffel hat sich natürlich einiges verändert. Unter anderem, weil es ja auch ein paar Verluste gab, so wie Lord Beesbury. Oder auch Corliss war ja, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal dort am Start, wenn ich mich richtig erinnere. Aber jetzt diese Besetzung mit dem Tyland Lannister als Meister der Münze und hier ist der Lord, wie heißt er denn, Jasper Wild, der auch den schönen Namen Eisenrute hat, weil er, glaube ich, über 30 Kinder gezeugt hat. Also die sind schon alle seit längerem jetzt auch am Start. Genau. Okay. Und wir haben ja später sogar noch eine weitere Ergänzung, was eine Frage von Hannah aus der Vorwoche beantwortet, aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Ich finde es noch relativ wichtig und da müsste man wahrscheinlich jetzt, Adam, du hast ja noch deinen Familienstammbaum der Targaryens offen, vielleicht solltest du dir auch noch eine Westeros-Karte zukünftig öffnen, weil es ist jetzt, was das Strategische und die Kriegsbewegung und Truppenbewegung und so weiter angeht, langsam wirklich wichtig, dass man da so ein bisschen dann auch mitkommt, weil Kristen erklärt ja schon seinen Plan, genau wie gesagt, der Schlüssel zum Krieg liegt gerade in den Riverlands, wo sowieso gerade viel Unruhe ist, wie wir gesehen haben mit Blackwood und Bracken und er versucht ja jetzt so ein bisschen in diese Richtung schon mal zu ziehen, um dort eine Armee aufzubauen. Und er hat ja auch das Ziel Harrenhal, diese wichtige Festung dort in den Riverlands, die einst die größte Festung von Westeros war, wo er dann wahrscheinlich noch eine böse Überraschung erlebt, weil ja dort schon jemand ist, aber da kommen wir auch gleich dazu. Habt ihr sonst noch irgendwas zum Grünen Rat? Ich will noch einmal kurz betonen, die Kette sieht wirklich furchtbar aus und ja, also einfach peinlich. Man sieht ja sogar auch, wie Kristen unter seinen eigenen Leuten, also der Kingsguard auch so ein bisschen an Respekt verloren hat, ne? Also die lästern ja und tuscheln jetzt auch so hinter seinem Rücken. Vielleicht auch wegen der Sache mit Arryk, den er in den Tod geschickt hat, wer weiß.
Full Disclosure, wenn immer geografische Begriffe hier im Podcast fallen, hoffe ich, dass ihr die einfach untereinander klärt und ich höre da ein bisschen drüber und hoffe, dass ich mich dann mit Figuren langhangeln kann, weil das ist so das größte Kryptonit neben den ganzen Namen, die ich habe, diese ganzen Orte, wo ich keine Ahnung habe, was das soll. Also ich versuche es einfach irgendwie mitzunehmen, aber ich werde es nie lernen, niemals im Leben.
Soll ich das drin lassen, Adam? Ich finde es nämlich auch ganz interessant für Leute, die den Podcast hören.
Ja, lass es durchaus drin, klar.
Ja, was ich noch interessant fand, es wurde ja auch so ein bisschen angedeutet, wie lange es einfach dauert, erstmal Armeen aufzubauen und wie lange es auch dauert, sie irgendwo hinzubringen. Und da kann ich ja vielleicht schon mal vorweggreifen, wenn wir am Ende den Bruder von Alicent sehen, erzählt er uns ja auch, dass er 3 Monate gebraucht hat, um von Old Town nach King's Landing zu kommen. Habe ich das richtig verstanden? 3 Monate. Ja. Und das soll uns so nochmal auch mal verdeutlichen, einfach wie weit die Wege eigentlich sind.
Ja, kann aber bei ihm auch sein, so wie wir rausgehört haben, dass er vielleicht auch hier und da mal einen Schlenker gemacht hat und diese Gastwirtschaft noch mitgenommen hat und da noch ein bisschen Sightseeing. Ich glaube, der ist jetzt nicht so der disziplinierte Reiser.
Das dachte aber ja, trotzdem. Ich mir auch, aber er war zu Pferd und ich meine, so eine Armee muss ja zu Fuß dann irgendwo da von A nach B kommen. Also das fand ich nur ganz interessant, genau, und du hast recht, vielleicht sind es nicht 3 Monate, aber wenn es auch über einen Monat ist, einfach was das mit Planung und sowas zu tun hat.
Da muss es doch auch Infografiken geben, wie lange dauert etwas geografisch mit einem Pferd zu Fuß und mit Drachen, weil ich meine, wie viel Zeitersparnis bringt dir ein Drache? Das ist ja wie Quick-Traveling bei Games, glaube ich einfach, dass du so viel schneller bist mit einem Drachen, als wenn du jetzt irgendwie beritten wärst oder sowas.
Absolut, also ja. Wenn du da, ich glaube Mario hatte das mal in den letzten Podcast auch, wenn die so irgendwas tragen könnten, die Drachen, wo dann Soldaten drin stehen oder so, wäre schon ziemlich gut.
So eine Drachen-Boeing 747.
Wirklich.
Ja, es ist, also das ganze Thema Reisegeschwindigkeit ist ja dann vor allem gegen Ende von Game of Thrones auch so ein leidiges Diskussionsthema geworden. Und ich glaube, man sieht hier jetzt in der Folge auch schon so erste Anzeichen, wo wir dann Figuren wie Rhaenys und Rhaena und auch Rhaenyra haben, die wirklich eigentlich überall gleichzeitig zu sein scheinen und dann auch innerhalb von einer Folge mal so um die halbe Welt gereist sind, natürlich auf Drachen. Das scheint ja so der Cheat zu sein. Kann aber irgendwann dann auch ein bisschen nerven, weil eigentlich ist das ja schon sehr interessant, so dieses Logistische auch bei einem Krieg zu durchdenken, wie schnell Truppen irgendwo hinkommen können. Und wenn die Drachen da so alles durcheinander bringen, macht es vielleicht irgendwann auch keinen Spaß mehr, da wirklich mitzudenken, weil die Serienmacher es einfach so machen können, wie sie es gerade für richtig halten.
Ja, stell dir vor, eine Schlacht ist angesetzt und dein Gegner taucht einfach nicht auf, weil er irgendwie noch im Stau steckt oder irgendwie im Morast oder sowas. Also muss man ja auch bedenken tatsächlich.
Ja, wäre gar nicht so das Worst-Case-Szenario dann, glaube ich, für dich.
Ja.
Gar nicht so schlecht. Eine Sache im Grünen Rat, die mir gerade noch einfällt, Aegon will ja auch unbedingt mitkommen, ne? Der will ja auch, wir wissen, er hat auch einen Drachen, Sunfire, der wunderschöne goldene Drache. Hanna, haben wir den eigentlich gesehen? Ich erinnere mich gar nicht mehr. In der ersten Staffel? Nur so aus der Ferne mal, oder?
Ich glaube auch, wir haben ihn aus der Ferne kurz gesehen. Wir haben aber, glaube ich, Aegon noch nicht so richtig auf ihm reiten sehen, so in der Nahaufnahme, oder?
Nee, ich glaube auch. Der hat jetzt auf jeden Fall Bock, aber irgendwie wollen die alle nicht, weil sie einerseits natürlich ihren König beschützen wollen, weil sie wüssten, wenn der jetzt irgendwie durch einen Pfeil getroffen wird, dann ist einfach vorbei. Und andererseits klingt ja auch so ein bisschen durch, dass sie ihn auch für einen ziemlichen Lappen halten, ne? Und das, daran nagt er auch so ein bisschen, dass er sich gern beweisen würde, auch als tapferer Krieger. Er trägt ja dann noch hier die Rüstung von seinem Urahn Aegon, dem Eroberer. Schon ein bisschen, haben wir da Mitgefühl? Sind wir traurig für den armen Aegon?
Nö.
Also ich meine, einen Drachen zu haben und einen Drachen fliegen zu können, sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe, oder? Also ich meine nicht, dass es dann so ein Noob ist, der dann, wenn er einmal versucht aufzusteigen, dann direkt irgendwie unterfällt oder worst case sogar noch, dass er irgendwie von dem Drachen irgendwie gefressen wird oder sowas. Ich weiß ja nicht, ob sowas jemals passiert ist, dass sich ein Drache gegen seinen Reiter auflehnt oder sowas.
Das kann schon passieren, gerade halt, wenn du nicht der Reiter bist, ne? Also es gibt ja auch vielleicht Targaryens, die zwar, also Leute, die Targaryens sind, aber die dann sozusagen nicht ihren Drachen besteigen. Und das mag der Drache auch nicht unbedingt. Aber wir haben ja auch zum Beispiel, Viserys hatte ja auch wie hieß er nochmal, der große Drache
Valerion,
von Aegon.
Der größte Valerion, Drache aller Zeiten.
The Black Dread. Und diesen Drachen ist er ja auch nur einmal geflogen und dann nie wieder, so ungefähr. Man weiß nicht genau warum, aber er war ja auch immer sehr kritisch, was Drachen angeht. Also im Sinne von, dass das einfach kaum kontrollierbare große Monster sind teilweise. Ja. Aber wir haben ja auch ein Beispiel bei den Greens, und zwar hier Helena hat ja auch einen Drache. Aber sie scheint ja nicht die große Kriegerin zu sein da drauf.
Genau. Das könnte noch ein echtes Problem werden für die Grünen, weil die Schwarzen haben jetzt schon eine Überzahl an Drachen. Und wenn Helena mit Dreamfire, was ja auch ein wirklich guter Drache auch schon ist, also recht groß genug auf jeden Fall für einen
guter
Krieg,
Name auch.
Ja, sehr, sehr hübscher Name. Und wenn sie sich da weigert mitzumachen, wir wissen natürlich, sie hat gerade völlig andere Probleme. Aber wollen wir die Helena-Szene kurz aus dem Weg schaffen, dann haben wir das schon mal gemacht. Habt ihr da irgendwas dazu? Also wofür vergibt sie Alicent? Wie hast du das verstanden, Adam?
Ich weiß gerade nicht, sorry, was da gemeint ist.
Also Helena und Alicent, Mutter und Tochter, unterhalten sich ja und Alicent schaut, wie es Helena geht, nachdem ihr kleiner Prinz gerade ermordet wurde, und Helena scheint ja sehr, sehr gesund zu copen, indem sie einfach sagt, ach, ich habe ja gar keinen Grund, traurig zu sein, andere Menschen sind noch trauriger, und einfach so mit so einem sehr irren Blick dann einfach das so weglächelt.
Ach so, okay, ja. Gut.
Hanna, was denkst du?
Genau, sie sagt ja dann, ne, ich vergebe dir, und man sieht ja auch so ein bisschen den geschockten Ausdruck in Alicents Gesicht, und natürlich meine ich, dass man zuerst daran denkt, dass sie also mit Sir Criston geschlafen hat in der Nacht, wo Helenas Sohn umgebracht wurde und er somit nicht Wache stehen konnte. Ich würde aber fast denken, dass es noch eine weitere Art des Verzeihens ist, also dass sie eventuell ihr auch verzeiht, dass sie Helena ja mehr oder weniger auch verheiratet hat mit Aegon. Und das ist ja auch alles andere als eine glückliche Ehe. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich weiß nicht, würdest du so weit gehen? Oder würdet ihr so weit gehen?
Ich würde vielleicht sogar noch ein Stück weiter gehen und auf Helenas Hellseher-Fähigkeiten nochmal zurückkommen. Denn wir wissen ja, sie hat schon teilweise die Zukunft sehen können. Vielleicht sieht sie ja sogar irgendwas, was ihre Mutter erst noch tun wird, und vergibt ihr dafür sogar schon. Ist jetzt noch komplexer gedacht.
Okay, finde ich gut.
Ich habe gerade gesehen, wir haben eine Szene übersprungen, die ich aber auf gar keinen Fall übersprungen haben will, weil das war für mich eine der stärksten Szenen überhaupt. Da geht es nämlich um die Bestattung von Arik und Eric auf Dragonstone.
Ja, ich dachte schon, dass du es vergessen hast. Ich wollte es, hätte sonst erwähnt, weil es mich ja im letzten Podcast so beschäftigt hatte, ob sie den beiden jetzt irgendwie eine Zeremonie schenken und sie so beerdigen. Richtig meldet. Oder irgendwie sozusagen ein, wie nennt man das, ein diplomatisches Ding daraus machen, aber sie beerdigen beide quasi in einem Grab mit einer starken Szene mit den beiden, mit Rhaenerys und mit, Moment, ich muss nachgucken, Check Notes, Rhaenys und Rhaenyra, glaube ich, richtig, hoffe ich. Ja. Yes! Und die Szene mochte ich so vom Dialog her ganz gut, aber es war mir dann so ein bisschen zu klein für die beiden tapferen Ritter, glaube ich, tatsächlich, oder?
Also erstmal finde ich Rhaenerys derbe cool, den Namen. Ich finde, der klingt noch irgendwie, das noch mehr verwirrender zu machen. Ich fand die Szene auch ganz interessant, weil gerade genau, Adam, du hattest dich ja sehr dafür interessiert, wo die jetzt beerdigt werden. Und wir lagen falsch, sie werden also auf Dragonstone beerdigt. Ich fand aber trotzdem ganz interessant, dass sie einfach in Anführungsstrichen begraben werden, weil wir ja sehr viel unterschiedliche Beerdigungen schon gesehen haben in House of the Dragon. Also sei es hier die Seebestattung bei den Valyrians, sei es natürlich die Feuerbestattung bei den Targaryens. Und jetzt fand ich ganz interessant, dass in Anführungsstrichen die beiden Brüder, die jetzt keine Targaryens oder Valyrians sind, in der Erde beerdigt werden und relativ schmucklos auch. Also ich hätte mir doch ein bisschen mehr, weiß nicht, ein Blumenbesteck oder so, irgendwie ein bisschen mehr Ehre hätte ich mir schon gewünscht. Ich fand aber ganz interessant, dass jetzt Jace auch ganz schön aggro war. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Also er wollte ja nicht, dass, also Sir, Moment.
Eric. Du hast doch deine Merkbrücke, deine
Genau, deswegen, lass mich dir das noch zu Ende finden. Er wollte nicht, dass Sir Eric mitbestattet wird. Sir Arik, genau, Arik Aegon, dass er, oh Gott, Verwirrung, also Sir Arik, der von Aegon, dass er mitbestattet wird im selben Grab. Ich frage mich ja weiterhin, wie man sie auseinanderhalten würde, dann, wenn man sie beerdigen, also getrennt beerdigen wollen würde. Aber generell fand ich interessant, wie aggro Jace war. Also ich finde, wir haben den selten so, also ich frage mich, ob auch Rhaenyra ihn weiterhin unter Kontrolle haben kann. Ich finde, es gibt jetzt mehrere Andeutungspunkte, dass er vielleicht jetzt auch Krieg will, so ungefähr. Mehr Krieg will, also sowieso schon will.
Ja, guter Punkt. Ganz anders auf der anderen Seite dieses Poles ist ja Rhaenys, die in dieser Folge die Stimme der Vernunft ist und immer wieder zur Kontenance mahnt. Und die hat ja auch da ein sehr interessantes Zitat, dass sie sagt, das Schlimmste, was Götter sehen, ist War between Kin. Also der Krieg zwischen einer Familie ist das, was die Götter nicht verzeihen können. Und natürlich ein Krieg der Drachen, das Gefährlichste, was das Land erleben kann. Und das spielt natürlich auf den bevorstehenden Bürgerkrieg der Targaryens an, grün gegen schwarz. Aber dass sie das ausgerechnet hier am Grab auch von diesen beiden Kargay-Zwillingen sagt, also die als Zwillinge so eng verwandt sind, wie man nur verwandt sein kann und sich gegenseitig getötet haben, ist ja irgendwie auch ganz schön düster, wenn man dann bedenkt, wenn es wirklich diese Götter gibt und irgendeine Art von Nachleben oder so, dann sind die beiden Kargays jetzt wahrscheinlich auf ewig auch verflucht. Also krass, ja.
Ich finde auch krass, wie sie herleitet eigentlich, oder wenn man sich fragt, wo dieser Krieg oder dieser Konflikt in Anführungsstrichen begonnen hat. Und da fand ich auch interessant, dass es ja eigentlich, wo fängt man an? Ne? Das ist immer irgendwie, dass es diese Gewaltspirale sich immer irgendwo vielleicht seinen Anfang hat, aber so ganz genau weiß man es nicht. Und dass man dann zurückdenkt, vielleicht als Aemond als Kind sogar sein Auge verloren hat, ob das nicht vielleicht sogar der Start war. Und das finde ich immer interessant zu überlegen. Also im Endeffekt bringt es auch nichts, weil irgendwo ist immer irgendwie der kleine Anfang. Aber das ist ja auch wieder in Bezug auf die Blackwoods und Brackens, ne? Wo hat das begonnen? Wer weiß? Nachher war das wirklich einfach nur, keine Ahnung, einer ist gestolpert und der andere hat gelacht oder so. Ist so was ganz Banales in Anführungsstrichen, was das wieder für Folgen hat.
Obwohl, so sehr ich Rhaenys liebe, glaube ich, ist sie damit eigentlich auch schon widerlegt worden, weil die gesamte Serie House of the Dragon basiert ja auf dem fiktiven Geschichtsbuch Fire and Blood und da ist ja noch ganz genau aufgedröselt, welche Ereignisse wann zuerst waren, weil sie ja sagt, irgendwann wird man das vergessen, die Geschichte wird sich nicht daran erinnern, was genau den Krieg wie ausgelöst hat, aber eigentlich haben wir das noch alles relativ chronologisch aufgezeichnet durch die Maester oder durch George R. R. Martin.
Aber wer weiß, ob die Maester nicht doch wirklich lügen oder was die wissen und was sie nicht wissen.
Das stimmt natürlich.
Es ist bei Game of Thrones und House of the Dragon eigentlich auch so wie in der echten Geschichte, da gibt es doch diesen Begriff, der Gewinner legt die Geschichte fest. Also es ist ja meistens so, dass der Gewinner eines Konflikts dann derjenige ist, der aus dessen Perspektive aufgezeigt wird, wie das sich alles abgespielt hat, weil wen interessiert dann irgendwann später die Verliererseite? Ist das irgendwie eine Komponente in dem Buch, die da vielleicht zu tragen kommt?
Ja, es ist ja so ein bisschen anders, weil die Maester ja, egal wer gewinnt, weiterhin dort sind. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also wenn die Maester das aufschreiben, dann ist es ja, sie gehören ja nicht zu den Gewinnern oder Verlierern, weil sie pro Burg in Anführungsstrichen vererbt werden, in Anführungsstrichen. Aber du hast natürlich schon recht, dass es in der Realität natürlich so ist. Und wie gesagt, die Maester sind ja auch voreingenommen. Also zum einen, was kriegen sie mit? Deswegen haben wir auch teilweise als Quellen Mushroom, ne? den wie nennt man ihn?
Hofnarren.
Hofnarren, danke. Aber ja, die Maester, es ist ja auch bekannt, dass sie jetzt vielleicht auch nicht die größten Freunde von Frauen sind per se. Mhm. Oder dass sie vielleicht noch eine eigene Agenda verfolgen.
Ich finde das so witzig, teilweise auch im Buch, das ist so richtig schön subtil, wie wenn dann mal in der Geschichte irgendwie es auch um das Verhalten eines Maesters geht, weil Rhaenyra und Aegon haben ja auch beide einen Maester an ihrer Seite, dann wird er immer sehr, sehr beschönt, immer so, ja, und der Maester, der hat sich wieder vorbildlich verhalten, 10 von 10 Punkte, und alle anderen sind furchtbar, aber der Maester, geil.
Richtig guter Maester.
Wir haben ja dann, apropos Maester oder apropos Master, wir haben ja dann auch bei Rhaenyra einen neuen Master of Whisperers, nämlich Missaria, zumindest könnte man sie, glaube ich, so nennen. Also erstmal kommt sie ja neu ins Team, so wie wir letzte Woche schon vermutet hatten. Wir sehen das so ein bisschen, dass sie gerade den unruhigen Sea Smoke beobachtet in der Ferne. Also da sehen wir auch wieder den Drachen von Rhaenyras totem Ehemann Laenor. Und dann muss ich ehrlich sagen, fand ich die Begründung, warum Missaria jetzt wirklich zu Rhaenyra ins Team kommen will und wie sie das auch verkauft, das war dann für mich wieder eher Missaria at its worst, dass sie auf einmal irgendwie ihre selbstlose Seite, also gut, es wurde schon ein bisschen vorbereitet, aber ich kaufe das irgendwie nicht ab, dass sie jetzt für Rhaenyra kämpfen will als Maester of Whisperers, weil sie damit das Small Folk und die einfache Bevölkerung einfach erlösen kann. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, glaube ich ihr nicht.
Ich habe mir das auch gefragt, aber dann dachte ich daran, dass sie ja auch die Fighting Pits, diese Kind mit den Kindern, auflösen wollte. Also wir haben ja schon erfahren, dass sie auch etwas Gutes für die Bevölkerung will. Und somit war ich so ein bisschen d'accord damit. Und ich meine, die Hightowers, dass sie da irgendwie einen großen Groll hegt, weil ich glaube, die haben ihr Haus abgebrannt, oder? Ich glaube. Ich finde, das kann man auch verstehen. Also, dass da, sage ich mal, mehrere Punkte zusammenkommen. Aber ja, es klingt am Anfang so ein bisschen, ne, du willst was Gutes und ich will hier irgendwie das Volk beschützen. Das ist so ein bisschen, andererseits ja aber auch sehr schön, dass da vielleicht doch jemand ist, der vielleicht ja das Gute der Bevölkerung will.
Vielleicht glaube ich es deshalb nicht mehr, weil es so selten ist bei Hot D. Es wirkt einfach so ultra pathetisch, wenn jemand mal was Moralisches sagt.
Ich hoffe, es führt uns oder lenkt uns nicht zu weit ab, aber könnt ihr mir bitte einmal kurz zusammenfassen, was es mit ihrer Figur überhaupt auf sich hat. Weil ich dachte, sie wäre so eine Nebenfigur, die keine Rolle spielt. Aber jetzt ist sie doch in fast jeder Folge zu sehen. Und ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wie ich sie einzuordnen habe. Also wo kommt sie her und warum ist sie so? Also ich meine, ja, sie ist auf beiden Seiten aktiv. Sie hat so Informationen über zu beiden Fraktionen und sowas. Aber vergleicht es mir mal vielleicht mit einer Figur aus Game of Thrones oder irgendwie ganz simpel, damit ich einmal begreife, was es mit ihr auf sich hat.
Also für mich ist sie der Varys von Game of Thrones. Also so eine Art Joker, der extrem mächtig ist, aber immer unterm Radar bleibt und man weiß immer nie so genau, ja, wie du schon gesagt hast, wo jetzt die Allianzen liegen. Aber Varys im Vergleich zu Peter Baelish, den hatten wir auch noch als so einen Lester-Gerüchtetypen, der auch so zwischen den Stühlen saß, ist, also Varys war ja auch irgendwie moralisch motiviert, der hat ja auch immer sich sehr für die einfache Bevölkerung eingesetzt. Und das sehen wir jetzt, wenn wir dann eher Peter Baelish mit Larys Strong, ich hoffe, du kannst mir noch folgen, ich sage gerade einfach hundert Namen.
Ja, ja.
Das ist eher der böse Joker, Larys Strong, so wie Peter Baelish bei Game of Thrones. Und ich denke, Missaria und Varys sind eher der gute Joker. Und irgendwie scheint das so ein Ding bei George R. R. Martin zu sein, dass wir einfach immer auch so Figuren brauchen, die alles durcheinander wirbeln können und viel mehr Macht haben, als man wahrscheinlich denkt.
Was mich halt ein bisschen verwirrt ist, sie hat ja den Beinamen White Worm, oder? Und es gab ja auch Grey Worm?
Nee, der
jedenfalls
kleine Wurm.
Gibt es beide verschiedene Worms quasi, aber die haben nichts miteinander so zu tun von ihren Rollen her in der Geschichte, oder?
also Grey Worm, genau, wir erinnern uns an Game of Thrones. Der weiße Wurm, genau, sorry, ich habe aus Versehen der kleine Wurm gesagt. Ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass sie ja auch so dieses so Spione hat und ähnliches. Also okay. Ich glaube, früher war sie ja vielleicht eine Sklavin, es ging ja auch um ihre Narbe am Hals, dann war sie ja, glaube ich, eine Prostituierte, dann hatte sie ja auch diese, ich weiß gar nicht, Beziehung, wenn wir sie so nennen wollen, mit Damon. Sie hat aber auch, genau wie Bjarne schon sagte, halt dieses Spionagenetzwerk, was sie ja auch gut benutzen kann in King's Landing. Und ich denke, dass da vielleicht dann der weiße Wurm kommt. Sie trug ja auch in der ersten Staffel, meine ich, auch sehr viel weiß, wenn wir uns recht erinnern. Jetzt trägt sie eher so grau. Mhm. Auch sehr schön übrigens. Ich finde, es hat so ein bisschen so einen japanischen Vibe irgendwie, den sie trägt. Aber ich glaube, da ist der Namensbezug. Aber nein, also verbinde den nicht mit Grey Worm.
Okay, okay.
In den Büchern hat sie den Namen auch eher wegen ihrer äußerlichen Erscheinung. Sie ist einfach eine sehr dürre Person, die auch, glaube ich, wie Hannah sagte, viel Weiß trägt.
Ja. Ja.
Genau, dann würde ich gern zu Rhaenyra und Rhaena kommen. Adam, du hast ja jetzt wieder genau deinen Stammbaum, Rhaena und Baela. Jetzt haben wir die beiden auch da, also Daemons Töchter, die er mit Laena hatte. Rhaenyra hat ja einen Auftrag an Rhaena. Wie hat sie das aufgefasst, die gute Rhaena?
Ja, schnappt ihr die Kinder, seine bessere Mutter für sie, als ich es sein konnte. Das ist, glaube ich, ihr Auftrag und sie ist halt so ein bisschen schockiert darüber, dass sie es machen soll, aber hat, glaube ich, das Pflichtgefühl, dass sie es macht. Während die andere ja den Drachen hat und deswegen, glaube ich, da eine andere Verantwortung hat.
Ja, und ich finde, man hat die Enttäuschung schon gesehen. Ne? Also ich wäre natürlich auch sehr traurig, wenn ich jetzt, sage ich mal, so unwichtig bin, in Anführungsstrichen, dass ich mit den Kindern...
Ist das wirklich unwichtig? Ist die Frage.
Also natürlich ist es wichtig, ne? Sie soll nach Pentos mit den beiden kleinen Viserys und dem kleinen Aegon und nimmt ja auch Dracheneier mit. Also klar, es ist wirklich eine wichtige Rolle, auch sie hat etwas sehr Wertvolles bei sich, also die beiden Kinder, aber auch natürlich die Eier. Und soll ja vorher noch so einen kleinen Abstecher machen, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, ins Eerie und auch den kleinen Joffrey mit Drachen dort überliefern. Damit Rhaenyra ihr Versprechen in Anführungsstrichen halten kann oder das von Jace, dass also das Vale, ne, wir sind im Nordosten, Adam, dass die mit Rhaenyra kämpfen, die haben ja diese Ritter auch aus dem Vale, die sehr, sehr, sehr gut sind und sehr, sehr kräftig, sehr schlagfertig, dass dort also jetzt ein Drache kommt. Und ich muss immer so ein bisschen schmunzeln bei diesem Versprechen, dass du versprichst einen Drachen und dann kriegst du einen Joffrey mit so einem kleinen Babydrachen. Und ich denke, ja okay, ist ein Drache, aber.
Richtiger also Verpackungsschwindel. Shrinkflation nennt man das, glaube ich, oder?
Genau, aber wir wissen auch so ganz grob, ja, sag ich mal, die Buchkenner oder die sich mit der Geschichte von Westeros auseinandergesetzt haben, dass ja auch Aegon, als er die 7 Königreiche oder die 6 Königreiche erobert hat, dass ja, ich glaube, seine Schwester, eine von den beiden Schwestern, ja einfach ins Vale geflogen ist, sich da oben auf die Burg gesetzt hat und halt so das Vale eingenommen hat. Weil sonst kommst du da ja schlecht hin, weil das so weit oben ist und du noch dieses Gate hast und alles. Mhm. Also das, sag ich mal, wenn jetzt ein Vega dahin fliegen würde, glaube ich nicht, dass Joffrey mit seinem kleinen Babydrachen da irgendwas ausrichten kann, so wie die Lady Jane, ich glaube, so heißt sie, sich das gewünscht hätte. Aber ja, ich glaube, auch Rhaenyra weiß, dass das vielleicht ein bisschen holpert, aber es ist natürlich.
Aber sie schickt ja immerhin zwei Mini-Drachen. Also Stormcloud von dem kleinen Aegon, Little Aegon, also Rhaenyras Aegon, der ist ja auch in einer dieser Kisten, die wir dort weggetragen sehen.
Ja, und ich fragte mich, ist das vielleicht ein Bezug zu der Szene vorher, weil die Szene mit White Worm endet ja damit, dass sie Seasmoke sehen und der angeblich sehr restless, also rastlos da irgendwie umherfliegt, der Drache von Laenor. Wir erinnern uns, der also momentan keinen Reiter hat. Wir erinnern uns, Laenor ist also weggefahren, vielleicht ist er tot, vielleicht lebt er noch. Aber dann sagt ja auch White Worm, vielleicht fühlt er sich einsam. Und dann fragte ich mich, ob jetzt Rhaenyra den anderen kleinen Babydrachen mitschickt, damit die nicht mehr so einsam sind alleine irgendwo.
Ah, ja, wahrscheinlich. Das klingt irgendwie einleuchtend.
Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand die kleinen Drachen als Fashion-Statement so in einem Babybjörn vor sich trägt? Kann man sowas machen?
Das ist sehr wahrscheinlich, im Gegensatz zum Drachen-Eier-Essen.
Ich glaube auch.
Oder so an der Leine mit sich führen. Kann man sowas? Ich weiß ja nicht. Oder ist denn klar, dass es da, wo sie hingehen, auch einen Platz für die Drachen gibt? Also irgendwie so eine Höhle oder irgendwie so ein Drachenterritorium oder irgendwie so eine schöne Wiese, wo sie dann sich vergnügen können?
Also Steine und Höhlen gibt's da im Vale. Da war zum Beispiel diese Szene, Adam, wenn du dich erinnerst, wo Daemon seine Frau umgebracht hat. Die Lady, die so eine braune Rüstung anhatte und auf dem Pferd saß.
Okay.
dass es das wäre, also so landschaftlich, sehr steinig auch, wie gesagt, viele, viele verschiedene Höhen. Ja, also ich fragte mich auch, ob sie dann so einen Drachenkeeper da irgendwie mitgeben, ne? Der sich dann um das Wohl des Drachens kümmert und, keine Ahnung, die Drachenscheiße wegräumt, ich habe keine Ahnung.
Und gibt es genug Schafe als Nahrung? Das ist doch auch eine logistische Frage einfach.
Ja, das haben die bestimmt.
Die gibt's also ich glaube, sicher.
Und gerade wenn es auch so Babydrachen sind, die essen jetzt ja auch nicht ein ganzes Schaf, glaube ich.
Ja.
Hoffentlich.
Nur Schafskäse, weil sie Vegetarier sind. Sorry. Ich denke immer noch an Hipster-Drachen jetzt.
Aber ich finde auch, dass Hot D aus dem Babydrachen viel zu wenig rausholt. Also wenn wir wissen, wie Mandalorian zu 90% über Baby Yoda getragen wurde, müsste Hot D da noch viel, 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 viel mehr machen eigentlich.
Ja, und die sahen so gut aus, finde ich, bei Game of Thrones. Die müssten ja noch sozusagen die Modelle in Anführungsstrichen im Computer haben, weil ich fand die auch, sie sahen extrem gut aus. Und jetzt sehen wir einfach nur die Kisten, wo ich auch dachte, okay, habt ihr noch ein bisschen Drachenbudget gespart. Wie süß wäre das, wenn wir so zwei Babydrachen spielen sehen im Eerie.
Oh. Ja, das will ich sehen.
Oder Drachen halt als Pokémon-Kämpfer, so für die Unterhaltung der Jugend da. Warum denn nicht?
Oh. Hey, die Kinderkämpfe wurden gerade erst verboten.
Ja, und deswegen machst du die Proxy-Kämpfe mit den Drachen-Pokémon.
Ach so, okay. Ich habe noch eine Sache zu Rhaena. Also sie nimmt ja dann diesen Auftrag auch an, weil sie ja irgendwie auch erkennt, gut, das ist halt schon wichtig, so die gesamte Zukunft von dem Haus Targaryen, zumindest die Seite Rhaenyras, abzusichern. Aber ja, ich verstehe auch so ein bisschen ihren Frust, dass sie sich natürlich irgendwas Heroischeres vorgestellt hatte. Vor allem, und das muss man sich dann immer wieder vor Augen rufen, weil ich glaube, auch er selber vergisst das manchmal, es sind ja die Töchter von Daemon. Also Daemon, das Daemon-Blut in diesen beiden Mädchen. Und auch die Mutter war ja als Reiterin von Vega eine absolute Über-Badass-Kriegerin. Also ich verstehe, dass wenn man Kinder oder die Tochter von solchen zwei Übergestalten ist, dass man dann irgendwie auch andere Pläne hat, als jetzt Babysitten für Rhaenyra. Das kann ich schon verstehen auch.
Habt ihr eigentlich eine Präferenz zwischen den beiden Töchtern?
Ich finde Rhaena halt cooler, weil sie ein bisschen komplexer ist, dass sie halt als Targaryen jetzt auch mal in einer ganz anderen Funktion jetzt arbeiten soll. Nicht einfach nur so wie Baela hier, fliegen, fliegen, Drachen, Drachen, sondern wirklich auch mal irgendwas, ja, nicht ganz so einfaches vielleicht.
Uns ist noch aufgefallen, dass die Perücken einfach so viel besser aussehen mittlerweile von den Valyrians oder jetzt Targaryens. Ist euch das auch aufgefallen?
Nope. Sorry, Hanna.
Ja, ich gucke leider auch nie so auf die Haare. Das ist irgendwie was, wo ich nicht hingucke. Bis auf bei Sir Kirsten, komischerweise. Aber ich finde auch, dass die Frisuren jetzt besser aussehen, wenn wir hier an den ersten, wie hieß er nochmal, der Mann von Rhaenyra, denken. Laenor, genau, bei seinem ersten Auftritt. Das sah ja furchtbar aus. Hm. Und ich habe auch das Gefühl, dass Corlys auch noch sehr viel schlechter aussah.
Nichts gegen Corlys. Gut. Ja, wenn wir, wollen wir nach Harrenhal reisen mit Daemon? Wie sahen denn Daemons Haare aus, Hannah?
Er hatte Gott sei Dank einen Helm auf und eine sehr schöne Rüstung, wie ich finde. Aber generell finde ich Harrenhal schon immer sehr beeindruckend. Ich freue mich immer, wenn wir dahin fliegen, in diesem Falle ja auch. Wir sehen ja auch fast so aus der Ego-Perspektive so eine Landung.
Ich fand so ein bisschen Sam Raimi-Ego-Perspektive tatsächlich in dem Fall. Ich weiß nicht, davor ging es mir noch nicht so, aber das hatte so ein bisschen was von so Evil Dead, wenn wir da so in diese Perspektive reingehen und dann mit dem Drachen so, mit dem Kopf da so rumfliegen.
Stimmt, und dann so sehr, ne, dunkel, Regen, dann finde ich in der Burg sieht es so ein bisschen aus wie so Dark Souls oder so.
Das habe ich genau auch gedacht, wirklich. Und ich habe mich noch gedacht, warum rollt er sich nicht die ganze Zeit hin und her, um irgendwie den Bossen da aus dem Weg zu gehen.
Obwohl ich schon fand, das Set sah schon ziemlich nice aus, also auch mit dem Regen und alles, also sah wirklich, wirklich cool aus. Ich dachte dann so kurzzeitig dran, oh Gott, stellt euch mal bitte vor, bei Witcher hätten die Sets so ausgesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt die Witcher-Serie nicht gesehen, aber da sahen die Sets teilweise so grottig aus und die Serie war ja auch ziemlich teuer. Und ich finde, wenn du hier das Set siehst, sowieso auch noch weitere Sets, auf die wir noch zu sprechen kommen, boah, also es sieht schon geil aus.
Hast du da Insights zu diesem Set zum Beispiel? Also ich stimme dir da absolut zu, es sieht fantastisch aus, aber ist es ein Set oder ist es eine Burg tatsächlich, die da irgendwie für irgendwas genommen wurde?
Es ist ganz, ganz interessant, es gibt immer so ein Behind-the-Scenes nach den Folgen auf dem YouTube-Kanal von HBO, auch relativ lang, ich glaube das jetzige ging 20 Minuten, ich habe es heute früh noch gesehen und da siehst du auch den Setbauer, der wo anscheinend sehr, sehr bekannt ist, ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt und das ist wirklich ein Set, Adam, also das haben sie in eine Halle gekloppt, in eine ganze Halle. Und das ist auch sehr verschachtelt. Also auch die Mitglieder, die Crewmitglieder, die da rumliefen, meinten noch, man würde sich fast so ein bisschen verlaufen darin. Und dann ja noch der ganze Regen da drin. Ne? Das musst du dir auch vorstellen. Also in dem Set noch Regen. Das muss ja auch wieder abgeführt werden. Also das war schon krass aufwendig. Und es sieht auch wirklich da, also im Set auch gut aus, wenn da das komplette Licht drauf ist und so.
Die ganze Szene ist mega gut inszeniert. Also ja, genau, ja, wie ja. So ein Horrorfilm. Auch das böse Lachen von Caraxes, das fand ich auch extrem cool. Mm. Sie ist gemeine. Matt Smith hat nur für dich, Hannah, wieder ein paar schöne Side-Eyes auch dabei, wenn er sich so umschaut, wo die Feinde sind. Aber es gibt ja kaum Feinde, das ist ja das Verrückte. Die ganze Burg ist leer oder fast leer. Denn dann findet er den einzig beheizten Raum im ganzen Schloss, der noch ein Dach hat wahrscheinlich auch. Und dort wird er recht unerwartet empfangen. Also er kommt rein, sagt, I'm claiming Harrenhal. Und ein gewisser und wirklich ganz, ganz toller Sir Simon Strong, gespielt von einem echten Sir Simon tatsächlich, nämlich von Simon Russell Beale, den kennt man zum Beispiel aus Penny Dreadful, der empfängt den dort mit den Worten, ja, apparently so, setz dich ja hin, es gibt was zu essen.
Bester Dude, ey, ich habe ihn so gefeiert. Also das ist eine Figur, die habe ich sofort ins Herz geschlossen. Das ist ja auch, wie er ihm dann das Essen anbietet und so und dass er ihm sagt, ja, das eine Essen ist aus, da musst du dich mit dem arrangieren. Also fantastischer Kerl, liebe ich.
Aber absolut. Ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden, warum Harrenhal so leer ist. Also klar, keiner hat auch Bock da drin zu sein, denke ich immer, wenn das so aussieht. Verstehe ich schon. Wir sehen ja draußen auch noch mal so ganz kurz so ein paar Wachen irgendwie weglaufen. Aber wir hören vorher immer, wie wichtig Harrenhal ist, dass das irgendwie der Eingang zu den Riverlands ist. Und wem das gehört, der hat sozusagen die Riverlands unter sich. Aber jetzt landet da einer, geht alleine rein, sagt ja, I claim it und bumm, hat das.
Ist das wieder so ein Westeros-PR-Aufgebausche vielleicht einfach, dass man so auf große Hose tut und dann gar nichts dahinter steht?
Weil ich immer denke, wenn da auch nur 5 Wachen gewesen wären, also 5 Ritter, nicht diese kleinen, ich weiß gar nicht, ob es die Söhne waren oder Neffen oder whatever sind, wenn da 5 Ritter gewesen wären, hätte, oder 6, keine Ahnung, hätte Daemon ja schon Probleme gehabt.
Ja, nee, es steht nicht gut ums Haus Strong. Es war einst ja das größte Kriegerhaus, also wo wirklich die größten Krieger aus ganz Westeros herkamen. Und jetzt Larys, der neue Lord, nachdem er seinen Vater und Bruder ermordet hat, lässt aus der Ferne regieren durch Simon oder, ja, und Simon Strong ist, glaube ich, sein Onkel oder sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und der hat aber auch null Loyalität dazu, ne?
Also vielleicht ist no Lord, no clubfoot of mine. Das ist einfach bester Mann. Und dann diese ganze Sache, das müsst ihr mir aber auch mal erklären, weil ich mich auch gefragt habe. Er hat ja dann Schwierigkeiten mit seinem Adelstitel, mit wann ist denn, er nennt ihn ja My Prince und dann läuft ihm das ja öfter mal so über den Mund und dann wird er korrigiert von wegen Your Grace. Wann und wie ist dieser Unterschied und wann ist es appropriate, my Prince oder Your Grace zu sagen?
Adam, wenn es der König ist, sagst du Your Grace.
Ja, okay, da müsst ihr mir dann nochmal helfen. Es gibt schon verschiedene Könige in dieser Welt, ne? Weil es gab ja auch immer King of the North und so und diese ganze Geschichte. Aber die Person, die auf den Iron Throne sitzt, ist dann der King of Kings? Oder, sorry, dass ich jetzt so basal werde, aber das verwirrt mich trotzdem immer noch manchmal.
Also in Westeros gibt es nur einen König, den in King's Landing. Nur haben wir jetzt gerade das Problem, dass 2 diesen Thron beanspruchen. Also haben wir Königin Rhaenyra und König Aegon. Das ist das. Aber Hannah, ich habe es nämlich auch erst so gelesen, dass Daemon quasi, wie wir schon letzte Woche gedacht haben, auch selber noch ein Auge auf den Thron geworfen hat. Aber ist es nicht so, dass auch der Königsgemahl oder Königin-Gemahl Your Grace genannt wird? Weil ich glaube, Alicent als Königin von Viserys wurde auch Your Grace genannt. Das heißt, eigentlich darf er diesen Titel tragen, wenn er eben sagt, dass Rhaenyra die Königin auf dem Thron ist. Dann ist auch er König quasi, oder?
Ich glaube, du hast recht. Ich hatte das aber so verstanden, dass es schon eine Anspielung darauf sein sollte, dass er jetzt nicht so ganz abgeschlossen hat mit seinem Titel, den er nicht bekommen hat. Also dass es ein Rückbezug ist auf den Disput mit Rhaenyra aus der letzten Folge. Dachte ich, ja. Aber du hast schon recht, dass eigentlich natürlich der Königinnen-Gemahl auch Your Grace ist, ne?
Es sah eher so aus, als ob es eher um seinen eigenen Anspruch auf den Thron geht, aber vielleicht ist er dann auch so schlau, dass er weiß, er hat durchaus auch auch nach dem anderen Szenario, wo Rhaenyra die Königin ist, das Recht auf diesen Titel. Naja.
Aber wird denn, Helena wird ja auch, ne, Queen genannt und Your Grace, ne? Klar.
Ja, eben. Also, das ist so irgendwie verwirrend für mich manchmal.
Ja. Ja, aber für uns ja scheinbar auch. Also. Ja. Vielleicht können uns da nochmal schlaue ZuhörerInnen schreiben, wie genau das mit den Titeln funktioniert in Westeros.
Ich fand auch noch ganz interessant, dass er ja auch Angst hat, vergiftet zu werden. Also das ist so eine Geschichte, da haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen, dass natürlich Gift auch immer eine Rolle spielt, gerade bei Drachenreitern, dass es die einfachste Art ist, die zu töten. Und dann fragte ich mich, ob das irgendwie noch so ein Foreshadowing ist, irgendwie für King's Landing oder Dragonstone, ob es noch irgendwie mit Gift vielleicht was gemacht wird.
Foreshadowing gibt es ja dann auch an anderer Stelle, aber ich glaube, da kommen wir dann vielleicht später zu, oder wollt ihr es jetzt abhaken?
Von mir aus können wir Harrenhal gleich in einem Rutsch machen, wenn ihr wollt. Also dann Daemon zu Bett mit einem Albtraum, oder was war das, Hannah?
Ich würde eher sagen, also vielleicht generell so als Buchwissen auch, es ist halt bekannt durch die furchtbaren Dinge, die ja auch in Harrenhal passiert sind. Also erstmal, Sir Harren hat ja damals Harrenhal auch, ich glaube, 40 Jahre bauen lassen mit Gefangenen, also Kriegsgefangenen, Sklaven. Die gesamte Bevölkerung der Riverlands wurde ja gezwungen, diese riesige Festung da in 40 Jahren hochzukloppen. Es sind natürlich auch wahnsinnig viele Leute dabei gestorben. Und dann am ersten Tag, wo er in Anführungsstrichen einzog, kam dann halt Aegon und hatte die ganze Festung halt weggeburnt da mit seinem Drachen.
Klingt wie so ein Stummfilm oder irgendwie so, ja. So ein Slapstick-Ding einfach. Du baust es 40 Jahre auf und dann pustet irgendwie so ein Wolf dein Haus um.
Und dann auch alle späteren Lords, die dann sozusagen diese Festung bewohnten, sind dann auch irgendwie auf mysteriöse Art und Weise gestorben. Und das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, dass auch im Umfeld, wir haben es ja auch eingangs gesehen, da ist ja auch so ein See und da ist eine Insel auf dem See. Und das ist auch so ein ganz mystischer Ort da in Westeros. Also generell diese ganze, der Ort, die Burg, wie gesagt, die vielen Todesfälle. Wir sehen nachher ja noch den Werewood Tree, der nicht verbrannt ist anscheinend oder nachgewachsen ist, who knows, im Innenhof. Also es ist ein ganz, ganz mystischer Ort, sodass auch halt die Menschen, die dort die Lords sind, meist auch sterben. Das ist so die Legende. Oder dass auch anderen Leuten irgendwie was Komisches passiert. Und deswegen würde ich eigentlich eher sagen, dass das also jetzt irgendwie eine Art von Vision oder was auch immer, eine mystische, was man da kriegen kann an solchen Orten, I don't know, wäre. Aber wir sehen ja auch noch eine andere Person, die nachher auftaucht, wo man sich fragt, hat die sonst vielleicht Einfluss genommen darauf, was Daemon sieht?
Ja, genau, ich glaube, man kann festhalten, Harrenhal ist einfach fucking cursed. Und diese Person, die du meinst, Hannah, die könnte man ja so auslegen, verflucht nun auch Daemon, der dort ist. Denn ihm wird ja relativ schonungslos ins Gesicht gesagt, you will die in this place. Du wirst hier sterben.
You will die in this place. Ich hätte so eine Kriegsstimme.
They mostly come at night. Mostly.
Oh, bestes Zitat.
Ich glaube, namentlich hat sich die Figur noch nicht vorgestellt, aber ich denke, es ist kein Spoiler, einfach den Namen zu nennen. Es handelt sich dabei um Alice Rivers, die womöglich noch eine Rolle spielen wird. Falls ihr das Gesicht erkannt habt, es ist von Glow, die Gail Rankin, die wurde da gecastet. Oh, die war bei Glow diese, was hat sie da? Da war sie irgendwie so ein Wolfswrestlerin oder irgendwas. Mhm. Ja, genau, die ist sehr cool. Die hat mich vom Gesicht auch ein bisschen erinnert an, wie heißt der Bratwurstmann? Jetzt fehlt mir diesmal der Name. wie heißt er denn? Von Game of Thrones.
Shit.
Ja, Ramsay. Sieht aus wie eine Halbschwester von Ramsay, genau, ja.
Ich habe mich gefragt als Noob, weil mir dieses ganze Ding so ein bisschen spanisch vorkam. Ich dachte mir sowieso, als ich das gesehen habe, das ist jetzt irgendwie so eine Sirene oder sowas, so aus der Mythologie oder so, weil der Ruf von der jungen Rhaenyra, den gab es ja dann auch noch mit Millie Alcock, die dann da aufgetaucht ist. Aber mein eigentlicher Gedanke war, ist das jetzt diese Drohgebärde oder die Person, die da sagt, du wirst hier sterben, ist das jetzt sowas wie die, hieß sie so, die Hexe Melisandre in Game of Thrones? Hat es irgendwie Magic Properties oder so vielleicht? Das war so mein erster Gedanke, der mir da kam, weil ich wüsste jetzt nicht, wann wir hier zuletzt so ein bisschen magisches Kuddelmuddel gesehen hatten bei House of the Dragon. Ich glaube, das wäre vielleicht fast ein neues Element, was wir jetzt hier in dem Prequel haben, oder?
Also grundsätzlich muss man ja mal sagen auch, das hat der Showrunner immer wieder betont, aber bisher noch nicht wirklich gezeigt, dass in den Zeiten, wo Drachen besonders vielzählig sind, und wir haben ja gerade die Hochzeit der Drachen, was allein die Menge angeht, ist auch die Magie in der Welt noch stärker. Und wir hatten bei Game of Thrones sehr wenige Drachen, aber sehr viel Magie. Und bei Hot D haben wir viele Drachen, aber bisher noch wenig Magie. Also ohne jetzt viel zu sagen, muss in dieser Welt auf jeden Fall auch Magie sein. Es muss Hexen, es muss Zauberei geben und alle möglichen Flüche, kann man glaube ich so sagen. Oder, Hannah?
Total, würde ich dir auch recht geben. Und es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Arten, ne, von Magie. Also wir hatten es ja auch mal angesprochen. Wir wissen ja auch gar nicht, ob nicht vielleicht Solaris auch irgendwie ein bisschen Magie hat oder sowas. Und ich meine, er ist ja auch irgendwie da irgendwo aufgewachsen in der Nähe von Harrenhal. Also das scheint auch ein sehr mystischer oder magischer so rum Ort zu sein.
Hanna, wie hat dir der Cameo-Auftritt von Millie Alcock gefallen?
Oh, ich war sehr, sehr froh, sie wiederzusehen. Ich habe sie auch ein bisschen vermisst irgendwie. Sie näht ja dann dem toten Jaehaerys den Hals, den Kopf wieder an, würde ich jetzt mal sagen, und singt dabei auch so ein bisschen. Ich fand interessant, dass Daemon sie sozusagen als junge Rhaenyra sieht. Wir erinnern uns ja auch an diese bisschen, sag ich mal, unangenehme Grooming-Geschichten von ihm, in Anführungsstrichen. Also ich fand es eine gute Szene, dass wir sie gesehen haben auf jeden Fall. Generell kann ich schon vorweg sagen, dass ich Harrenhal ein bisschen langsam fand. Ich weiß auch nicht. Also ich war froh, das zu sehen. Ja, ich war happy, dort zu sein. Ich weiß nicht, es hat mich irgendwie, vielleicht ist es auch meine Daemon-Aversion mittlerweile. Ich fand, das war mit eigentlich fast die Szene aus der Folge, die ich am schwächsten fast fand insgesamt. Harrenhal,
weil wir den... Ich fand es halt super witzig, wegen dem Typen da und wie da empfangen wurde. Ja, diese Matt Smith-Sache ist auch immer so das Ding. Ich denke mir auch immer, ich würde gerne wirklich mehr von Aemond sehen wollen, aber bisher hat mir die dritte Staffel...
Du hast doch jetzt diese Folge sehr viel von Aemond gesehen. Was willst du denn noch?
Ja gut, ich habe The Full Aemond gesehen, ja. Aber ich meine so wirklich ein bisschen mehr Screentime tatsächlich, weil der mope da so ein bisschen rum, aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber Hanna hat schon ein bisschen recht. Ich weiß auch immer noch nicht, was ich so von Daemon als Figur halten soll, ob ich ihn jetzt mag oder nicht, ob er wirklich ein Badass ist oder nicht. Wobei hier... Naja, er hatte halt keine Opposition. Deswegen bin ich immer noch nicht klarer in meinen Gedanken zu Daemon, glaube ich.
Ja, also ich finde, es war für mich die beste Daemon-Szene diese Staffel bisher. Und das hat Harrenhal dann immer ein Positives hervorgekitzelt oder wie auch immer. Und Harrenhal generell, das ganze Feeling, dass wir einfach einen kleinen Horrorfilm in dieser Folge auch noch drin hatten, hat mir total gut gefallen.
Jo, das würde ich auch sagen.
Wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufs Gas treten. Danach kommt eine Szene im Schwarzen Rat. Dort ist kurzer Kriegsrat. Rhaenys hat nichts Neues von der Gurgel, von der Gull zu berichten. Rhaenyras Berater wollen jetzt unbedingt die Drachen ins Gefecht schicken und Rhaenyra bleibt ja noch ruhig und will noch eine friedliche Lösung suchen. Sie wartet ja auch noch immer auf die Truppen aus dem Vale und natürlich auch aus dem hohen Norden. Aber da kann sie, glaube ich, noch lange warten, bis Winterfell mal aus den Pötten kommt. Auch so ein bisschen schon die Andeutung, dass dort manche so weit gehen, in dem Fall ein gewisser Lord Bartimus Celtiger, der ist, glaube ich, ein Liebling auch von dir, zumindest das Haus, Hannah, der da Hochverrat begeht, indem er sagt, hey, geh doch auch mit deinen Kindern in Sicherheit, wir regeln das schon. Und am Ende ist es wieder Rhaenys, die Stimme der Vernunft, die auch daran erinnert, dass man auch mit ruhiger Hand in solchen Zeiten regieren kann, so wie König Jaehaerys, der länger regiert hat als alle anderen. Hannah, möchtest du dazu noch was sagen? Vor allem zu deinem Celtiger oder wollen wir zu Corlys und Rhaenys im Hafen kommen? Weil ich glaube, die Szene, die hat es dir wahrscheinlich sogar noch mehr angetan, oder?
Genau, ich fand es nur bitter, dass halt auch Rhaenyra halt echt aufpassen muss, dass da die Boys am Tisch nicht irgendwie, ich weiß nicht, sie vielleicht auch zur Seite schaffen. Da hatte ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Wäre ich Rhaenyra, hätte ich die, glaube ich, auch entlassen.
Sie hat wirklich den ältesten, weißesten, männlichsten Rat auch überhaupt. Das ist bei Aegon sieht es schon ein bisschen diverser aus, immerhin.
Also da hätte ich mir gewünscht, dass sie fast noch ein bisschen mehr durchgreift. Aber ja, fand ich gut, dass auch Rhaenys da so ein bisschen, dass sie einfach komplette Loyalität hat. Rhaenyra gegenüber und da auch diese Ansprache macht, sah auch wieder fantastisch aus, was sie anhatte. Also ich liebe dieses, du sagtest ja immer Power Couple Corlys Rhaenys, für mich ist irgendwie auch ein Power Couple Rhaenys und Rhaenyra.
Oh, ja, stimmt irgendwie.
Ja, doch.
Aber dann kommen wir vielleicht mal zum Power Couple Corlys und Rhaenys im Hafen. Ich habe das in der Review so geschrieben, die beiden haben mich da ein bisschen erinnert, so wie Football-Star und Cheerleaderin, die sich so unter der Tribüne zum Knutschen verabredet haben. Also sehr, sehr süß, wie sie da auf der kleinen Kiste steht und sie sich anschauen. Es war natürlich wieder absoluter Bjarne-Bait, dass wir die beiden so sehen. Aber Hannah bei dir auch, ist auch Hannah-Bait, oder?
Total. Du hast recht, das ist ein schöner Vergleich mit den Cheerleadern unter der Treppe. Genau, es regnet wieder. Die Kiste ist mir auch aufgefallen, ne? Dass sie so ein bisschen erhöht ist, auch ihm so ins Gesicht fest. Oder ich glaube, er gibt ihr auch so ein Stück Brötchen oder Brot oder irgendwas. Ne? Sie hat Suppe mitgebracht, damit er weiterhin irgendwie sich erholt von seinen Verletzungen. Aber es geht ja auch im Endeffekt eigentlich im Gespräch um den Krieg, weil ja, wer wird eigentlich der Erbe von Driftmark sein? Das ist natürlich etwas, was Corlys immer noch rumtreibt. Und er möchte natürlich auch jemanden haben, der sich irgendwie mit Schiffen und dem Meer auskennt. Und Rhaenys sagt nochmal, hey, wir haben Krieg, ne? Es ist sozusagen wichtig jetzt. Aber ich fand auch, das war eine wunderschöne Szene und auch wieder wahnsinniges Set. Also dieses Dock sah auch super aus. Holy shit.
Ja. Adam, was ist denn auf deinem Stammbaum? Ja, genau. Ja, wer steht denn da in der Thronfolge?
Ich wollte gerade fragen. Baylor und Rhaena. Und ich habe mir hier notiert, ich mag Rhaena. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe es mir einfach mal notiert. Ich glaube, das, was sie da gesagt hat, fand ich ganz gut. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, welche von beiden denn das Erbe antreten soll.
Es ist wahrscheinlich. Also eigentlich steht sogar Joffrey noch davor. Also
ja, stimmt,
Sohn,
Joffrey, da gibt es ja auch noch einen.
Genau. Von Rhaenyra und Laenor, der wäre auch noch an der Reihe, aber da sagt ja auch Rhaenys, dass man mit Rhaenyra darüber reden könnte, die wären nicht sauer, wenn Joffrey da übergangen wird. Also das ja, wäre eine gute Frage. Es scheinen aber beide nicht wirklich die präferierten Optionen von Corlys zu sein. Es könnte noch spannend werden, wie das dann funktioniert, weil Corlys ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Der ist, glaube ich, auch schon so an die, ich glaube, im Buch ist er jetzt schon so um die 70 tatsächlich. Natürlich, in der Serie sieht er nicht so alt aus. Aber sollte sich langsam mal Gedanken machen, wer da das Erbe antritt. Obwohl mit Anfang 80 kann man auch noch Präsident werden. Also.
Oh, ja. Und Baylor ist ja auch, glaube ich, verlobt mit Jace. Ne? Also wenn Jace eigentlich die Thronnachfolge angeht, dann wäre sie ja auch Königin. Und dann wäre es, glaube ich, besser, einen anderen Lord of the Tides zu haben als die Königin.
Genau. Und ich glaube, Rhaena ist auch ein bisschen älter. Deshalb wäre sie sowieso auch vor Baylor noch an der Stelle.
Ja. Rhaena ist älter als Baylor?
Ich glaube, oder?
Ich finde, die sah jünger aus irgendwie.
Müssen wir nochmal nachschauen.
Adam, was reichen wir nächstes?
Adam, ja.
Nee, ich hab nichts. Obwohl, diese zur Altersproblematik kommen wir, glaube ich, gleich, wenn wir zu einer der nächsten Szenen hüpfen. Denn auch bei Aegon und Aemond ist das ja die Sache. Da denkt man ja auch, dass Aemond der Ältere ist, aber er sagt ja, glaube ich, explizit, es ist mein younger brother, als sie da im Puff sind, oder?
Also erstmal heißt er Aemond und nicht Aemond.
Sorry.
Oh, die kleine Mandel.
Ja, aber das ist meine Eselsbrücke, um es mir zu merken.
Ja, ja. Ja, also Aegon sieht auf jeden Fall deutlich mickriger aus im Vergleich zu Aemond. Das stimmt schon. Aemond macht was her. Also mit seiner ganzen Ausstrahlung. Ich habe ja schon mal gesagt, es ist einfach die Augenklappe. Es gibt ihm einfach 100 Charisma, fertig.
Richtig.
Ja. Wir haben aber vorher, bevor wir dort in den Puff gehen, wie Adam gesagt hat, eine kurze Szene zwischen Larys und Aegon. Denn Hannah, die letzte Woche hatten wir die Frage, ob jetzt eigentlich Larys schon Master of Whisperers ist. War er anscheinend noch nicht, aber jetzt ist er's dann. Er hat sich die Beförderung verdient in Aegons Augen. Und ich fand es einfach so witzig zu sehen, wie unfassbar leicht Aegon manipulierbar ist. Also wie Larys so reingeht, so ich werde den König jetzt davon abhalten, dass er sich in die Schlacht stürzt und wahrscheinlich stirbt und sagt einfach so, ich habe gehört, dass Aemond und deine Mutter das gerne hätten, dass du das machst und du lässt dich von denen manipulieren. Und er, was? Nein, dann mache ich es nicht. Ha, ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Das war einfach so ein Trottel.
Und er fragt ja auch noch, wer erzählt das? Und Larys sagt so, das spielt jetzt keine Rolle. Oder das interessiert jetzt nicht oder irgendwie so. Also es war schon, fand ich, sehr eindeutig zu sehen, dass er wirklich an jeder Ecke zu manipulieren ist, was natürlich auch bitter ist, wenn das der König ist.
Er flüstert ihm nur Lügen ins Ohr, was dann das Schlechteste ist, was man als Master of Whisperers haben kann. Aber Aegon ist ein bisschen zu doof, um das zu sehen. Nachdem er auch schon Kristen zu seiner Hand gemacht hat, nächste super Personalentscheidung.
Aber wir sehen ja auch, ich meine, hatten wir es vorher schon erwähnt? Ich glaube nicht, oder? Wen er jetzt auch zu Kingsguard ernannt hat, seine beiden komischen Saufkumpanen.
Ach Gott.
Weißt du, die dann mit null Ehre reingehen, denken, sie brauchen keine Schwüre, die auch selber geschockt waren, dann als sie dann da vielleicht doch nicht mehr irgendwie mit Frauen schlafen dürfen. Das war denen gar nicht bewusst. Also ich finde, da wird ja auch mal klar, dass die beiden gar nicht wissen, was für eine Ehre es eigentlich ist, ein Kingsguard zu sein. Aber es beinhaltet ja, dass du kannst kein Erbe mehr antreten, du kannst halt nicht mit Frauen schlafen, du kannst nicht heiraten, du kannst keine Kinder kriegen. Also das sind ja eigentlich auch die Regeln und du hast sozusagen trotzdem die größte Ehre ungefähr als Ritter, die es da gibt in Westeros. Und die beiden stehen da, diese kleinen dünnen Hämpflinge da in ihren Rüstungen und lachen sich irgendwie einen ab und tun so, als würden sie ihn beschützen. Wo ich aber auch dachte, ich glaube, selbst Aegon wird klar so, okay, die beiden Jungs werden mich jetzt hier auch relativ wenig beschützen.
Aber das ist nur ein Schwur, oder? Es ist keine Eunuchie oder so, wie bei der anderen Figur?
Nee, das ist ein Schwur.
Okay.
Ja, aber der Schwur wird ja auch dann direkt gebrochen, weil sie gehen ja dann doch ins Freudenhaus. Wir haben es schon erwähnt, Aegon trifft dort seinen Bruder Aemond. Aemond macht den Full Monty. Wir sehen vorher noch Floppy Dicks. Wir sehen einen nicht ganz so Floppy Dick.
Der wahrscheinlich fake HBO war, oder? Das sieht halt mega fake aus.
Ja, ich denke auch, der war fake.
Ja. HBO muss irgendwo im Keller ein ganzes Lager an Penisprothesen haben, die da zum Einsatz kommen. Und der war auf jeden Fall auch, der war fake. Wie fandet ihr das, Aemond? So letzte Woche noch sehr verletzlich, zusammengekauert und nackt, diese Woche nackt und stolz. Hat das irgendwie seinen Charakter bereichert? Was denkt ihr?
Ich möchte, dass Aemond Aegon mal eine reinhaut. Einfach so jetzt aus Prinzip, glaube ich, nach dieser ganzen Angelegenheit. Weil er ihn so jetzt auf den Arm nimmt und verarscht und irgendwie vor versammelter Mannschaft irgendwie runtermacht. Also da ist irgendwie mal so irgendwie eine kleine Retourkutsche fällig für mich.
Obwohl ich es natürlich auch hart fand, dass Aemond noch nicht in der Lage ist, sie zu beschützen vor seinem Bruder. Hm. Also man hätte ja auch meinen können, dass Aemond vielleicht sagt so, ja, pff, mach hier die Witze, wie du willst. Ich hab Vega, ich bin die einzige Waffe, die du hast. Also ohne Vega kann Aegon gleich seine Krone eigentlich abgeben. Also hat er keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Und trotzdem lässt er sich halt von diesen Piesackereien und Mobbereien einfach so beeinflussen, dass er geht. Und er geht ja nicht nur, sondern er sagt ja auch noch, ja, sie ist einfach eine Hure und ihr könnt sie gerne haben. Und das ist ja auch nochmal ein direkter Rückbezug auf die letzte Folge, wo ja auch Weißer Wurm sagte, ne? Im Endeffekt sehen uns die Männer einfach nur als Huren, egal was wir tun. Und das fand ich schon auch ganz schön bitter von Aemond. Und da merkt man auch, dass natürlich dieser Zuspruch auch des älteren Bruders ihm wahrscheinlich wahnsinnig wichtig ist und er da nicht gegenhalten kann irgendwie.
Oder kommt er sich dann wieder die alte Dynamik durch.
Genau.
Aber du hast recht, ja, eigentlich ohne Aemond ist Aegon nichts. Und ja, man sieht, glaube ich, auch, wie er sehr viel Wut in sich schon reinfrisst. Also ich glaube, er hätte Aegon auch sehr gern eine reingehauen, aber er musste sich dann einfach noch beherrschen. Aber irgendwann, man kann nur so und so viel in sich hineinfressen, glaube ich, bis das dann irgendwann rauskommt. Also Aegon, nicht sehr klug, mal wieder, wie er dort vorgeht. Wir haben in derselben Szene oder zumindest in derselben Lokalität ja noch etwas anderes, denn wir lernen mal wieder, yay, eine neue Figur kennen. Nämlich, Adam, du hast den Namen schon direkt übernommen, weil du ihn anscheinend so gern hast, den lieben Ulf.
Hallo, ich bin Ulf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, ja. Der erzählt dann so einen Schwank aus seiner Jugend und säuft sich da einen weg und er sagt, er sei der Bruder von Daemon und dem Toten König. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, der Halbbruder, ne? Also ein Bastard, sorry, damit ich jedes Mal dieses Wort erwähne. Also unehrlich und sieht, finde ich, ja auch sehr ähnlich aus wie unser Schmied, den wir in den letzten Folgen gesehen haben.
Ach, das sind gar nicht die gleichen Figuren. Ich dachte. Oh Mann, okay, danke.
Ja, der Schmied heißt You oder Hugo, glaube ich, auf Deutsch. Hugo Hammer, was auch ein ziemlich geiler Name ist. Okay. Und das hier ist Ulf der Trinker oder Ulf the White, so ungefähr.
Okay. Hugo Hammer klingt so wie mein böses Internet-Meme-Name oder so.
Richtig.
Klingt auch nach einem Porno-Darsteller, ehrlich gesagt. Ja. Der Schauspieler finde ich recht erwähnenswert von Ulf, der heißt Tom Bennett, den kennen wir aus der Schulkomödie AP Bio und ich finde, man merkt ihm den Comedy-Background auf jeden Fall an, also der hat einen richtig coolen ersten Auftritt. Ich fand seinen ersten Auftritt auch viel, viel erfrischender als die vorherigen Figuren, also Hugh oder auch Alan und Adam, weil er einfach so, weiß ich nicht, der bringt so richtig frischen Wind da in die Geschichte, der hat so ein bisschen was von Tyrion, weil er große Klappe hat, sein ganzer Eingang, wie er da durch die Kneipe läuft und jeden grüßt irgendwie, hat auch so ein bisschen was von Goodfellas gehabt, finde ich, dass man irgendwie merkt, der ist da in Flea Bottom richtig gut vernetzt und kennt sich aus und trotzdem belächeln ihn die Leute auch, weil er halt den ganzen Tag säuft und Lügen erzählt oder vielleicht auch Wahrheiten. Aber doch, diese Ergänzung, die gefällt mir schon ganz gut, muss ich ehrlich sagen.
Aber Stammbaumfrage, ist dann die Mutter oder der Vater derjenige, der verwandt ist mit den beiden Brüdern?
Der Vater. Adam.
Okay. Balon the Brave.
Die Mutter darf natürlich nicht fremdgehen.
Okay.
Ja, ja. Also, genau, Balon the Brave, das war der Sohn von dem König Jaehaerys und eben auch der Vater von Viserys und Daemon. Und ja, da behauptet zumindest Ulf, dass das sein Vater sei. Und ja, die Haare sind recht aschgrau, aber geht schon in eine gute Richtung auf jeden Fall. Und was in der Szene auch super wichtig ist, nochmal zu unterstreichen, Ulf unterstützt ja auch Rhaenyra. Er sagt ja, er nennt ja Jace den Rightful Heir to the Iron Throne. Und da muss er sich auch gleich auf die Zunge beißen, als dann im nächsten Moment Aegon reinkommt, der das auf gar keinen Fall hören darf. Aber ja, sollte man sich schon mal notieren vielleicht.
Ja, da musste ich sehr lachen, wie dann so sein Trinkkumpan sagt so, oh, guck mal, da kommt dein Neffe. Und ich fand auch sehr interessant, dass er explizit halt von den Dragon Seeds spricht. Und ich glaube, die haben diesen Namen, den, glaube ich, Adam, den Bern und ich schon in den letzten Folgen mal gedroppt haben. Ich glaube, der wurde noch nicht offiziell in der Serie gedroppt.
Ja,
ist euch eine gewisse Kellnerin aufgefallen in der Szene?
Mir nicht.
Was hatte sie denn für Haare?
Blond, blonde Haare, aber nicht weißblond. Mir ist es leider nicht aufgefallen in der Szene, aber da ist so ein kurzer Moment, wo ihr auf den Po geklopst wird. Also, oder sie wird sozusagen.
Ach doch, die ist mir aufgefallen, ja, die war, ja.
Und das ist die, die von Aegon vergewaltigt wurde in der ersten Staffel.
Hm? Okay. Oh shit.
Die dann sozusagen verschwinden musste aus King's Landing, was ja auch bitter ist. Du wirst da irgendwie vom Angehenden, also vom Prinzen und Thronfolger irgendwie missbraucht, vergewaltigt und verlierst dann aber trotzdem deinen sehr, sehr guten Job natürlich da in King's Landing. Und dort landest du dann und musst dich auch angrabbeln lassen von sonst wem.
Was sollen wir jetzt einen kleinen anderen Aegon erwarten, der da bald neben ihr auftaucht, oder ist das zu viel vermutet?
Genau, das war auch noch eine Storyline. Genau, ich glaube, so weit sind sie jetzt nicht gegangen. Aber ich fand es nur interessant, dass man auch da den Rückbezug einfach führt, was auch mit dem Small Folk, ne, weil das ja auch weiterhin wichtig ist, halt passiert durch die Taten der Obrigen.
Krass. Ich freue mich jetzt schon auf den ersten Rewatch, wenn ich immer von dir jede Woche höre, was da so im Hintergrund noch alles
unterwegs ist. Wusstest du, dass Cheese da auch in der Bar abhängt? Der Geist von Cheese.
Mein Cheese hängt tatsächlich noch ab.
Ja, das richtig. Auch kurz in
Aber ja. Oh. Wow, okay. Genau, also wir haben Ulf kennengelernt als neue Figur und wir haben ja noch eine andere neue Figur in dieser Folge. Wir haben ihn vorhin schon kurz erwähnt. Freddy Fox heißt der Schauspieler. Der spielt nämlich Alicents Bruder, Sir Gawain Hightower. Auch einen recht komödiantischen Ansatz, glaube ich, bei der Figur verfolgt. Der kommt ja dann und soll, ich glaube, für Alicent auch so ein bisschen Kristen auf die Finger schauen, auf die Hand schauen, dass er da nicht zu viel Blödsinn macht oder dass er so ein bisschen auch als Spion ihr berichten kann, was da jetzt vor sich geht. Also der begleitet Kristen auf den Weg Richtung Harrenhall oder in die Flusslande. Und der ist ja recht arrogant und überheblich, aber kriegt dann auch einen ziemlichen Reality-Check auch bald verpasst, ne? Nämlich durch Baylor auf Moondancer, die sich nicht so wirklich an Rhaenyras Auflagen hält, dass sie nur aus der Luft spionieren soll, sondern einfach mal so den Entschluss fasst, der ganze Kriege auslösen könnte, dass sie jetzt einfach den Kristen dort crispy anbrutzelt mit ihrem Drachen. Eigentlich ziemlich krass, dass sie so weit geht, oder? Da ist vielleicht dann auch wieder die Hitzköpfigkeit ihres Vaters Daemon bei ihr durchgegangen. Wie fandet ihr die Szene?
Ja, ziemlich inkompetenter Dude, muss man ja sagen, dass er da einfach mal nicht auf seine Umgebung achtet und dass dann der Cole ihn irgendwie retten muss und den entscheidenden Tipp gibt, dass man in den Wald abreiten sollte. Aber ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, ist der Wald wirklich so der Cheatcode gegen die Drachen? Weil ich meine, sie hätte natürlich einfach Dracarys sagen können, oder? Prinzipiell. Und dann so ein bisschen die Bäume da wegmachen, weil sie luschert ja auch die ganze Zeit immer so runter, ob sie da noch was sieht. Und sie sagt ja dann später auch, sie sieht ja explizit auch, wer da durchgeritten ist. Ist da natürlich auch eine taktische Entscheidung, irgendwo es nicht zu machen.
Stimmt. Ich weiß immer noch nicht genau, ob sie das wirklich wollte. Also wollte sie die einfach nur jagen? Wollte sie wirklich dann Dracarys sie abfackeln? Ich habe nicht so ganz verstanden, was sie eigentlich wirklich im Schilde führte. Generell habe ich aber auch nicht verstanden, warum die alle hintereinander sozusagen in den Wald reiten. Ich hätte mich, glaube ich, ich wäre auch in den Wald geritten, aber ich glaube, ich hätte mich auch eher aufgeteilt oder sowas. Ich, also wenn mich ein Drachen angreifen würde und ich da irgendwie zu fünf stehe, glaube ich, fände ich es gut, wenn wir in unterschiedliche Richtungen laufen oder reiten. Aber natürlich, klar, auch unter den Schutz der Bäume.
Das ist wieder wie damals mit Zickzack von Rickon.
Ja, reitet Zickzack. Stimmt. Aber ja, interessante Szene. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube schon, dass da wahrscheinlich die Anspielung auf ihren Vater kommen sollte. Oder was denkst du mir?
Oder sie wollte einfach nur ganz, ganz nah ranfliegen, um zu schauen, ob es wirklich Kristen ist und zu erkennen, dass er die Hand ist mit seiner kleinen Kette oder so.
Aber hat sie dann seine hässliche Frisur direkt erkannt? Ah nee, der hatte was auf.
Sie wollte nur schauen, hä, was ist denn da los?
Was ist das für eine urhässliche Frise bei dem? Bah!
Und deswegen hat sie ihn gejagt?
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ja. Ich wurde nicht so ganz schlau aus der Szene.
Ich fand sie trotzdem sehr cool, weil man einfach auch diese Geschwindigkeit des Drachen sieht. Das war schon ziemlich heftig und wir brauchen jetzt mal ein bisschen Drachen-Action und jetzt kriegen wir sie. Genau. Sie stattet ja dann auch Bericht. Erstattet Bericht? Wie sagt man? Bestattet Bericht? Sie macht Bericht.
Erstattet bei Bericht, nicht bestattet.
Erstattet Bericht. Kriegt aber tatsächlich auch keine große Schelte, sondern nur einen kleinen enttäuschten Blick von Rhaenyra. Und ja, ansonsten, dort fällt jetzt auch der Name Rook's Rest. Ich glaube, im Deutschen wird es als Krähenruhe übersetzt. Ein gewisser Lord Simon Staunton, dessen Haus dort nämlich zu Hause ist, der bittet Rhaenyra ja dann auch darum, dass er nach Hause reiten kann, weil sie das Gefühl haben, dass die Grüne Armee, also unter Kristen, sich jetzt langsam so ein bisschen in diese Richtung bewegt. Und dann ist auch die Frage, welchen Drachen man jetzt zuerst hinschickt, um da irgendwie in die Parade zu fahren. Und es wird nicht wirklich gesagt, aber wir sehen ja einen recht vielsagenden Blick von Rhaenyra Richtung Rhaenys. Die hat ja auf Melis, Gott, ich kann nicht mehr, hat sie ja auch theoretisch die Option, dass sie dann zu Kristen fliegen könnte. Habt ihr das so verstanden, dass das jetzt der Plan ist? Oder habt ihr verstanden, was überhaupt der Plan sein soll? Gibt es einen Plan?
Ich hab's nicht verstanden. Ich lasse mich überraschen.
Ich weiß gar nicht. Also ich finde immer Rainies auf Melis kann man sich sehr gut merken. Das ist, glaube ich, die sehr gute Kombination, die ich mir merken kann. Ich weiß gar nicht. Ich dachte, es wäre nur, ich habe gar nicht geschnallt, dass sie dann jetzt dahin fliegen soll. Ich dachte eigentlich eher im Sinne von, okay, wir merken uns, dass dort jetzt was passiert, so ungefähr. Vielleicht habe ich die Szene aber auch falsch in Erinnerung. Darf ich noch eine ganz kurze Klammer setzen? Ich habe noch eine kurze Szene, die ich besprechen wollte, bezüglich Sir Criston und Alicent, wie sie sich verabschieden in King's Landing.
Ja.
Und da fand ich nur sehr bezeichnend. Da tat mir es wirklich Sir Criston fast das erste Mal ein bisschen leid, weil ich finde, da merkte man, dass er einfach nur irgendwie irgendwas Liebes hören wollte. Und Alicent ja auch null Liebes zu ihnen. Hier, ihr blöder Bruder irgendwie ihn da zur Sau macht, dass er irgendwie ein armer Dornishman ist und überhaupt kein Recht eigentlich hat, jetzt irgendwie dort zu sein oder der Hand of the King. Und dann fragt er sie ja auch explizit nach einem kleinen, ich weiß nicht, Pfand oder Favor oder ähnliches. Und dann zückt sie ja relativ schnell und lustlos da ihr Taschentuch aus dem Kleid und gibt ihm das. Und da fühlte ich mich sehr erinnert an diese erste Szene mit ihm auch in dem Tourney da in der ersten Staffel, wo er doch auch von Rhaenyra etwas haben wollte. Oder?
Stimmt, ja.
Und das fand ich, also wie gesagt, da hatte ich fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Aber Klammer wieder
ganz
zu.
Ganz fast.
Aber nur fast, ja, richtig.
Alicent ist wirklich, ich glaube, sie ist ziemlich durch mit Kristen. Ich meine, ihr ist ja nicht mal aufgefallen, dass er eine neue Frisur hat. Als gute Freundin hätte man da ja auch mal was zu sagen können. Aber ich glaube, die zwei sind jetzt erstmal durch.
Ja, ihr Blick, glaube ich, sagt da auch alles. Ne? So, ja. Ne, verschwinde bloß.
Ja. Ja, ich glaube, eine Sache ist dann jetzt noch offen. Die große Alicent und Rhaenyra-Szene. Also der Plan kommt natürlich auch wieder von Rhaenys, die hier die ganze Folge mit ihrem klugen Kopf zusammenhält, überall für Ruhe sorgen will und jetzt auch nochmal die letzte Chance sieht in einem direkten Vier-Augen-Gespräch Rhaenyra und Alicent. Wenn das irgendwie machbar wäre, dann könnte das noch den Krieg verhindern. Ist das überhaupt machbar? Also wir sehen ja, dass es anscheinend machbar war, aber wie hat euch diese ganze Septa-Verkleidung von Rhaenyra zusammen natürlich mit Whiteworm geplant und dann die Szene in der Kirche? Also habt ihr wirklich mitgeschnitten, dass das jetzt passiert? Habt ihr das geglaubt? Weil ich war erstmal die ersten 2 Minuten, dachte ich, das wäre ein Traum, weil ich mir es einfach nicht vorstellen könnte. Wie war es bei euch?
Ja, Hannah, mach du mal.
Also ich war verwundert über die Szene insgesamt, denn sie findet ja keine Erwähnung im Buch. So können wir es schon mal sagen. Aber wie gesagt, woher sollten die Maester das auch wissen, dass diese Frauen sich vielleicht getroffen haben und über potenziellen Frieden geredet haben? Ich fand erstmal cool, dass sie aussieht wie so eine Silent Sister. Ich dachte gerade an die Glockenlady. Weißt du, das war so, ne, die erste. Ich finde, das stand ihr irgendwie auch derbe gut. Ich hatte dann ganz kurz, Adam, hattest du das auch? Ich musste sehr kurz an Assassin's Creed denken, wo sie sich so an die anderen Sisters, weißt du, wo sie hinterher in so einen Pulk reingehen. Ich fand den Plan auch relativ gut. Natürlich wahnsinnig riskant. Was ich ein bisschen schade finde, sage ich mal so vom Pacing der Staffel her, dass wir jetzt also in der letzten Folge die Arryk-Geschichte hatten, wo er sich irgendwie so reinschleicht und jetzt endet es wieder mit so einem Reinschleich.
Das ist die Schleichseason.
Genau, wirklich. Und das fand ich irgendwie, das war mir jetzt irgendwie zu close beieinander. Ich glaube, ich hatte versucht, das irgendwie weiter zu spreaden. Mir ging es noch relativ nahe, dass sie ja vorher noch so eine kleine Kiste öffnet, wo vielleicht so kleine Erinnerungsstücke dran sind und sie dann ja diesen Brief endlich liest, den Alicent ihr geschickt hat. Der Brief sah einfach auch wahnsinnig schön aus, mit diesem kleinen Siegel auch, mit dem grünen Turm von den Hightowers. Das fand ich irgendwie noch ganz sweet, stimmt, so als kleine Geschichte. Ja, ich fand toll, dass man überlegt, wie diese Frauen jetzt wirklich aktiv noch versuchen können, Frieden zu schaffen, beziehungsweise in dem Falle Rhaenyra. Das hat mir gefallen. Und dass sie wirklich auch dann mit Weißer Wurm einen Plan schmiedet, ohne ihren blöden Council, der irgendwie auch funktioniert, in Anführungsstrichen. Im Endeffekt hat es aber, glaube ich, ja nichts gebracht. Und ich glaube, das realisieren die beiden ja auch, dass es einfach schon zu weit fortgeschritten ist. Toll fand ich natürlich, dass jetzt aufgeklärt wird, was es mit der The Prince Who Has Been Promised auf sich hat. Und dass Alicent vielleicht auch versteht, warum es gesagt wurde. Aber sie das, glaube ich, auch so ein bisschen auch nicht wahrhaben will, in Anführungsstrichen. Und es einfach nicht mehr ändern kann. Ne? Ja. So.
Ihr Gesicht aber auch, wo sie so... Oh, okay. Ah, shit. Das war der andere Aegon. Upsi. Naja. Das war so witzig.
Könnt ihr mir eine Sache sagen, die ich mich gefragt habe? Wie lange haben die beiden jetzt zeitlich nicht mehr miteinander face-to-face gesprochen?
Was war das letzte Aufeinandertreffen?
bestimmt schon ein Jährchen her.
Genau, sie ist doch irgendwann nach Dragonstone gegangen, Rhaenyra, und dann stirbt doch Viserys, oder?
Genau, als sie wieder abreist, stirbt er. Also ja, kurz nach Viserys Tod.
Okay. Ja. Und warum machen die, also es wirkte auf mich so, warum machen die beiden alles drumherum auf die Worte des scheidenden Königs abhängig? Natürlich, sie legen beides so auf die Goldwaage und sie interessiert sich ja so dafür, was seine letzten Worte waren. Und ich weiß auch immer noch nicht, also sie, Alicent, sagt ja die ganze Zeit, nein, ich würde niemals lügen und sowas. Aber lügt sie ihr da was vor? Oder nicht? Oder ist es wirklich das, was sie glaubt, was sie zu sehen hat? Weil wer hat denn da den Moral High Ground in der Szene eigentlich? Bei mir kommt es so vor, als würde Rhaenyrus alles versuchen, würde alles versuchen, das Ganze pazifistisch zu machen, während bei Alicent irgendwie doch so ein bisschen die Zeichen auf Krieg stehen müssen oder so aus Verpflichtung oder dass sie sich so an den Thron hangelt. Und deswegen frage ich mich halt.
Ich glaube schon, dass sie ehrlich ist. Also auch wenn ich jetzt so zurück überlege, wüsste ich jetzt nicht, wann sie gelogen hat in der ganzen Serie. Und sie hat ja es nicht mal hingekriegt, das Geheimnis mit Sir Criston lange zu halten. Das wollte sie auch jedem erzählen. Sie ist ja selber rumgelaufen und hat gesagt, oh, ich muss was sagen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie jetzt Bock auf Krieg hat. Ich glaube, sie hält das auch für ganz furchtbar. Aber sie hat einfach erkannt, dass sie da gar keine Macht mehr hat. Wir haben es schon in dem Grünen Rat gesehen. Sie hat ja nicht mehr viel zu melden. Spätestens jetzt, wo Otto weg ist, sind diese ganzen jungen Spunde, die alle Bock auf Krieg haben, einfach komplett. Also du kannst Aemon und Criston und Aegon nicht mehr zurückhalten. Und ich glaube, das hat sie einfach verstanden. Selbst wenn sie jetzt im Grünen Rat irgendwie sagen würde, hier, Sohnemann, du bist doch nicht der König, es war ein Missverständnis. Ja, der wird ja auf gar keinen Fall sagen, ja gut, dann ist das halt so. Was auch so ein bisschen nochmal wieder unterstreicht, die Targaryens müssen aufhören, ihre Kinder Aegon zu nennen. Also wenn, ich verstehe das, also wirklich ganz ehrlich nicht, warum Viserys, der hat ja damals schon gewusst, seine Tochter Rhaenyra soll die Thronfolge antreten. Warum nennt er dann seinen Sohn danach Aegon? Gib dem irgendeinen Namen, der nicht was Königliches hat, nenn den Doofus Targaryen oder irgendwas. Aber das prädestiniert ihn ja dafür, dass er dann irgendwann auch vom Volk als König gesehen wird. Das ist einfach total doof.
Ja, und Adam, warum es so wichtig ist, warum diese Szene wichtig ist, weil wir erinnern uns ja, dass eigentlich Rhaenyra die Königin sein sollte, ne? Die Nachfolge von Viserys, und es wurde ja mehrfach dann auch von Viserys gesagt, nein, Rhaenyra ist meine Thronnachfolgerin. Und dann in dieser Nacht, wo er stirbt, ja, Alicent glaubt wirklich, den Willen von Viserys zu hören, indem er Aegon als seinen Thronfolger sieht. Und
ja, dann, aber glaubt, ja, ne? Das ist ja auch dann so das entscheidende Wort dabei.
Ja, aber ich meine, sie glaubt es ja wirklich. Also okay. Sie glaubt wirklich, dass jetzt auf dem Sterbebett dieser Mann, dieser König jetzt sagt, nein, ich will doch, dass Aegon König wird und nicht Rhaenyra. Sie glaubt wirklich, dass sie den Wunsch von Viserys eigentlich erfüllt. Und dann erfährt sie auch später erst, dass der kleine Rat ja schon längst geplant hat, Aegon auf den Thron zu bringen. Das ist ja so bitter. Und ich meine, damals hatte sie schon keine Chance, in Anführungsstrichen hätte sie es gewollt, dass Rhaenyra Königin wird. Und jetzt natürlich ist es irgendwie sowieso schon passé.
Aber Bonusfrage, wie zurechnungsfähig war der König zu der Zeit noch?
Null.
Ja, natürlich kaum, aber du weißt, was ich meine, ne? Wenn du dann so einen Wunsch von einem Sterbenden hörst, der dann sagt, weißt du, Aegon, dann denkst du ja vielleicht wirklich dran. Ich fand nur in der Szene mit Rhaenyra, dass Emma Darcy fantastisch spielte. Also ich finde krass, man sieht ja wirklich ihr Gesicht so dominant durch diese Haube der Sisters. Und dann wirklich, dass jede Regung, so eine kleine Träne, ihre Augen, die Hoffnung, ne? Dann, wenn sie ihr hört von dem Prince Who Was Promised, also da fand ich wirklich fantastisch, fantastisch.
Ich bin generell sehr dankbar, dass wir überhaupt auch nochmal den Luxus haben, eine Alicent und Rhaenyra-Szene zu sehen. Die waren jetzt natürlich räumlich getrennt, aber sind ja so die zwei Hauptcharaktere in der Serie. Natürlich auch das ganze Set, ne? Also vor diesen Kerzen wunderschön natürlich und dann auch noch sehr bezeichnend die Statue von The Mother, also die Göttin der Sieben, The Mother, die so ihre Arme ausstreckt über die beiden, dass diese beiden Mütter jetzt vielleicht noch das Unheil verhindern können. Es war schon alles unglaublich schön gemacht. Ich bin mir nur bis zum Schluss nicht sicher, ob es für mich die beste oder schlechteste Szene in dieser Folge ist. Also ich verstehe einerseits die Notwendigkeit, dass man für den Charakter Rhaenyra jetzt nochmal wirklich einen Motivationspush geben musste, warum auch sie jetzt in den Kriegsmodus umschaltet. Weil ich glaube, sie ist so eine gute Person am Ende, vielleicht die einzig gute Person irgendwie auch, dass sie im Notfall sagen würde, bevor hier jetzt tausende Menschen in Westeros sterben, würde ich doch noch überlegen, einfach zurückzutreten. Und jetzt hat sie nochmal diese weitere Bestätigung, dass ihr Vater wusste, dass sie die Prinzessin, die prophezeit wurde, ist und dass sie einfach kämpfen muss. Und wenn sie wirklich jetzt auch gezweifelt hätte, dass er eigentlich auch Aegon wollte, hätte ich mir schon vorstellen können, dass Rhaenyras Ego nicht so groß gewesen wäre, dass sie dann trotzdem in den Krieg gezogen wäre. Aber letzten Endes finde ich halt trotzdem diese Umständlichkeit, dass man dieses Treffen so zurechtgebogen hat, das, ich weiß nicht, das, es kommt, wie ich habe schon gesagt, es kommt mir vor wie ein Traum. Und ich hätte es vielleicht sogar gut gefunden, wenn man es so ein bisschen offen gelassen hätte, dass das Ganze doch nur ein Traum oder ein Tagtraum von Rhaenyra war, wo sie nochmal so ein fiktives Gespräch mit Alicent im Kopf führt. Aber es ist ja kein Traum. Ich glaube, das ist recht deutlich gestaltet worden. Und ja, bin ich mir bis jetzt nicht ganz sicher. Aber natürlich ist es eine super starke Szene an sich. Nur ich weiß nicht, wie sie in das alles so wirklich reinpasst.
Ich fand gut, dass es kein Traum war. Ich finde auch gut, dass die beiden nochmal aufeinandertreffen, genau wie du sagtest. Ich fand, es war eine sehr, sehr starke Szene. Und ich fand, es war auch mal mit Abstand die stärkste Szene und das Highlight der Folge. Ich finde, man hätte sie eventuell auch in der nächsten Folge machen können, also wie so ein Cliffhanger, dass sie irgendwie versucht, in King's Landing reinzukommen und dann weiß man nicht, was passiert, gerade damit man nicht diese Doppelung hat von so zwei Spionage-Schleich-Szenen irgendwie von der 202. Dann wäre die Folge, glaube ich, aber etwas dünn gewesen, weil da sonst nicht so viele, meiner Meinung nach, Highlight-Szenen drin waren. Nee, aber ich würde sagen, es war wirklich eine sehr, sehr gute Szene und ich bin dankbar, dass sie so gebaut wurde.
Nächste Woche schleicht sich der Hund einfach irgendwo rein und dann pinkelt er irgendwo gegen die Wand und das ist dann der Schleicher der Folge oder so. Das stimmt schon so. Von der Struktur her wäre es fast wünschenswert, wenn man es nicht jetzt auf jeder Folge so mit so einer Schleich- oder Einschleichsache machen würde tatsächlich. Aber ich fand die Szene auch relativ stark, muss ich sagen. Und ich frage mich auch ein bisschen, ja, also ich meine, es kann ja auch sein, dass Alicent ist stark davon auszugehen, dass Alicent dieses Treffen einfach für sich behält, oder? Oder wird sie jetzt vielleicht zu Otto gehen und ihn darüber einweihen und ihn nach seiner Meinung fragen? Weil ich finde, was der Folge halt wirklich gefehlt hat, war so ein Otto tatsächlich in dem Fall. Ich habe ihn ein bisschen vermisst so und seine Weisheit. Deswegen bin ich gespannt, wie es da jetzt weitergeht.
Aber warum sollte Alicent Otto das sagen? Was würde das bringen jetzt so wirklich unterm Strich?
Ach, Otto ist zumindest der coolste Head und Stratege unter den Leuten. Er ist ein Außenseiter jetzt im Moment und er hat keinen großen Einfluss und er könnte so beratend tätig sein, um sie vielleicht nochmal vollends zu überzeugen, wie sie da jetzt handeln sollte. Deswegen denke ich, ist Otto da vielleicht so eine gute, ja, und sie, ja.
Also, ich glaube, es ist schon eine gute Option. Schon.
Meinst du?
Ich glaube, es ist zu spät, ja. Ich glaube, auch Otto wird sagen, ja gut, er war natürlich Viserys gegenüber sehr treu, aber auch nicht so treu, dass er nicht auch schon versucht hat, Aegon vor Rhaenyra zu schieben. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie seine Meinung ändern wird. Der wird auch nur sagen, ja, schön. Ist halt so. Oder, Hannah?
Würde ich auch denken. Also, wie du schon sagtest, ich hatte das Gefühl, dass er auch Aegon da vorzog und dass er fast, er hat es auch fast ja so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, als Alicent ihm das sagte, oder? Ja. Deswegen, also ich glaube, das Schiff ist abgefahren hier, würde Corlys sagen.
Ja, Corlys liebt Schiffe, genau. Ahoi. Ja. Ja, und ich denke, Alicent sollte es auch besser für sich behalten, weil Aegon wird auch nicht erfreut sein, wenn er dann hört, dass seine Erztodfeindin dort war und sie hätte sie einfach erwischen können. Also da müsste Alicent rutscht dann auch schon nah den Hochverrat ran, denke ich mir. Deshalb bald es lieber für dich oder denk, es war ein Traum, so wie ich es mir auch vorstellen möchte. Na gut, ich denke, habt ihr noch irgendwie eine offene Rechnung mit der Folge? Irgendeine Szene, die wir übersprungen haben? Oder haben wir es?
Nee, ich würde mich interessieren, wie ihr die Folge bewertet jetzt in den drei Folgen der zweiten Staffel.
Ich fand sie relativ gut irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also ich fand ja diese Demon Souls, Damon Souls Sequenz fand ich ja irgendwie ganz nice so. Auch mit dem Best Dude da. Deswegen ist natürlich albern, aber ich mag sowas halt. Und dann die Szene zwischen den beiden Frauen da am Ende fand ich auch gut. Zwischendrin gab es nicht so starke Dialogszenen wie jetzt in den ersten beiden Folgen, würde ich sagen, fast. Da gab es so ein paar, die noch ein bisschen geiler waren für mich. Ich weiß immer noch nicht ganz, was ich von manchen neuen Figuren halten soll und warum die eingeführt werden oder ob ich dazu ungeduldig bin, weil bis jetzt sehe ich da kein, na gut, kann auch Long-Term Storytelling einfach sein, aber Also Ulf, vom Namen her, war zwar schon witzig, aber was das jetzt soll und auch dieser Anfang, da war ich ein bisschen auf verlorenen Posten. Deswegen würde ich einfach sagen, ich habe kurz zu 4,5 tendiert, aber ich bin, glaube ich, wieder bei 4 Dracheneiern.
Ja, Hanna, ich habe bei dir gerade schon rausgehört, dass du eher einen Mangel an Highlights gesehen hast und das ist dann wieder witzig. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir verlaufen dieses Jahr oder diese Staffel so ein bisschen gegensätzlich zueinander bei den Meinungen, was ich aber irgendwie auch sehr cool finde, weil wir bei Better Call Saul und so eigentlich immer dieselbe Meinung hatten. Aber für mich war das tatsächlich die beste Folge dieser Staffel bisher und ich habe, wie Adam gerade, ja, Adam hat es nicht getan, ich habe aber 4,5 sogar gezogen. Ich war einfach so dankbar, dass wir endlich diese Stubenhocker Staffel jetzt hinter uns lassen. Wir waren draußen, wir haben sehr, sehr viel von der Welt gesehen. Es ist so viel vorangegangen jetzt wirklich auch, was die Geschichte angeht. Es kann sein, dass vielleicht nicht ganz so die großen Dialogszenen da waren, obwohl ich auch finde, dass einfach diese drei starken Momente von Rhaenys, die reichten mir dann schon. Also absoluter MVP diese Folge für mich und das reißt die ganze Folge für mich dann auch mit nach oben, wenn man dieser ja, nischigen, aber total tollen Figur so viel Zeit gibt. Ansonsten fand ich, was mir eben auch, was ich schon gesagt habe, positiv aufgefallen ist, die Einführung der neuen Figuren irgendwie diesmal spannender. Ich fand, Daemon war auf einmal wieder recht interessant. Hat er jetzt Gewissensbisse oder nicht? War das ein Traum oder nicht? Da war einfach so viel drin für mich. Natürlich der kleine Bonus, Millie Alcock, Gastauftritt auch super erfreulich, hat mich auch komplett kalt erwischt. Da waren einfach so viele kleine Sachen drin, die ganz viel Bjarne-Service betrieben haben. Also ganz viele Sachen, die ich in den letzten Wochen noch vermisst habe, waren jetzt da. Und deshalb habe ich 4,5 gezogen. Finde ich sehr, sehr gut, diese Folge.
Interesting, genau. Ich glaube, wir gehen da irgendwie konträr auseinander. Ich würde fast nur 4, was sind das, Dracheneier, Adam, was geben wir?
Dracheneier, ja.
geben, weil, obwohl vielleicht auch 4,5, ich weiß gar nicht genau. Jetzt, also ich habe die Folge zweimal gesehen, am Sonntag und dann am Montagabend noch spät. Und ich fand sie beim zweiten Mal gucken, und ich fand sie beim zweiten Mal gucken irgendwie doch besser als beim ersten Mal gucken. Ich glaube, mich stört einfach wirklich, dass die drei Folgen der zweiten Staffel mit dieser Schleich-Eindrängsszene immer enden. Ich glaube, das stört mich einfach. Ich habe keine Ahnung, warum. Und das hat jetzt nichts mit der inhaltlichen Qualität zu tun. Das ist einfach irgendwie ein Punkt, den ich nicht so ganz, ich finde, den hätte man aufbrechen müssen, keine Ahnung. Ich würde Adam recht geben, ich fand die Dialogszenen nicht so stark, ich fand die Regie auch nicht so stark. Also wir haben ja eine neue Regisseurin auch hier, Geeta Vasanpatel.
Ich find, sie aber nicht ganz neu. In der ersten Staffel hat sie der Lord der Gezeiten auch gehabt.
Ah, sehr cool. Sie macht, wie du sagst, gerne diese großen Szenen, ne? Die Set-Szenen und so. Ich finde, die baut sie unheimlich schön. Ich finde aber, dafür schwächelt sie ein bisschen in den Dialogszenen, die ich sehr viel stärker und sehr viel interessanter auch gedreht fand in der zweiten Folge. Und da fand ich hier, aber wie gesagt, die Sets waren natürlich ein absoluter Wahnsinn. Wir hatten ja, wie gesagt, also die Harrenhal, wir hatten das Dock, wir hatten nachher noch Fleabottom. Also das ist wirklich mit Abstand das Beste, glaube ich, was wir auch in Serien mittlerweile sehen können. Und das war schon wahnsinnig stark. Und ich mochte halt auch am Ende das Zusammentreffen der beiden. Ich gebe dir auch recht, dass Rhaenys da der absolute MVP ist. Ich weiß nicht. Also meine liebste Folge war es nicht, aber ich bin natürlich gespannt, was da kommt.
Sehr cool. Ich bin auch super gespannt auf die nächste Folge. Es ist ja die einzige in der Staffel, wo der Titel schon im Vorfeld gestanden hat. Und das ist ein Titel, der auf jeden Fall ja einiges verspricht. The Dance oder A Dance of Dragons, also der Tanz der Drachen, den wir schon so oft erwähnt haben, wie man auch dieses gesamte Kapitel der Westeros-Geschichte benennt. Also es wird sicherlich eine Highlight-Folge, schon mal mit Ansage. Ja, deshalb, ich kann es kaum erwarten. Haben wir noch irgendwie Feedback? Ich habe zum Beispiel gesehen, dass ein lieber Wilfried uns zum Thema Teppich nochmal geschrieben hat. Also der Teppich, der scheint weiterhin die Gemüter zu erregen. Vielen Dank für die Zuschrift, sehr interessant auch. Hanna, hast du noch irgendwas?
Genau, ich dachte, wir machen jetzt einmal, weil die Zeit wirklich, wir müssen uns, glaube ich, echt sputen. Also ganz vielen Dank für die Texte, auch die ihr uns geschrieben habt. Auch wieder vielen Dank an Nikolai, vielen Dank an Sipti van der Vleets und Madame de Pompadour für die Kommentare. Also wenn ihr Lust habt, uns nochmal einen Kommentar auch zu schreiben, sonst bei Apple Podcast oder ein paar Sterne zu vergeben, tut das sehr, sehr gerne. Da sind wir immer sehr, sehr dankbar für. Und dann sind wir auch in dem Ranking einfach einen Tick höher und schneller zu finden. Super lieb. Vielleicht sammeln wir ein bisschen mehr Feedback und machen es in der nächsten Folge dann ein bisschen größeren Teil zu.
Jo, klingt gut. Adam, wo findet man dich bei Social Media? Wo kann man dir persönliches Feedback geben?
Ich bin Awesome Arndt bei X, Instagram, Threads und YouTube und Bjarne oder Hanna, wo findet man dich, sagen wir mal so?
Genau, ich bin @HannaHuge bei X und Media Hall bei den restlichen Social Media Kanälen. Und du, Bjarne?
Mich findet ihr bei Blue Sky unter meinem Namen, Bjarne Bock. Und genau, Ich bedanke mich bei euch beiden für die schöne Unterhaltung über diese Folge und bei allen, die sie zugehört haben, und freue mich sehr auf nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.